Lesen ist schwul, der Podcast.
Hallo.
Hallo, hallo. Hier ist nichts anders als sonst.
Na, ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das ist Lesen ist schwul. Und wir haben diese Folge.
Sicherlich keinen Gast hier unterm Tisch versteckt. Nein, nein.
Und es ist auf gar keinen Fall
Lara Ermer.
Kuckuck.
Wir haben sie höchst professionell versteckt.
Ich habe Haare überall, aber das...
Ostern ist früh gekommen dieses Jahr und wir haben das Ei gefunden oder so.
Ich wollte schon immer das Ei sein.
Lara aus dem Ei.
Lara ist bei uns zu Gast, weil sie ein Buch rausbringt am 13. März. Woo. Und es heißt Alle gegen alle und es schaut so aus.
Yay.
Das kann man im Hörpodcast nicht sehen, aber es ist gelb und lila.
Und es hat Blitze drauf.
Und es steht hinten drauf, heute schon gestritten.
Nein, dann wird's aber Zeit. Du hast ein Buch über Streiten geschrieben.
Das ist richtig. Bevor wir zu wichtigen Dingen kommen, habe ich allerdings, ich bin die allererste Gästin in diesem Podcast.
Das stimmt.
Und ich habe beschlossen, ich sette einen Ton. Ich habe ein Gastgeschenk.
Oh nein!
Weil, wenn ich damit jetzt anfange, müssen alle Menschen, die in diesen Podcast kommen, euch Geschenke machen, war die Idee.
We love peer pressure.
Das gefällt mir. Ab jetzt jede Folge Gast. Scheiß drauf, jede Folge.
Und oh, das war der Plan. Und wenn sie es nicht machen, bin ich für immer die beste Gästin. Das heißt, es
fair.
Kann nur gut aussehen.
Der Standard ist hoch.
Es schaut aus, ich lehne mich weit aus dem Fenster, wie ein Buch.
Na, was ist sehr groß?
Es ist ein sehr großes frech. Buch.
Ich finde es toll, dass eine Garnele drauf ist. Ein Shrimp.
Ja, das ist nämlich, also für die Menschen, die hören, ich packe Geschenke immer in recycelte Sachen ein, die ich gerade da habe. Und das ist bei dem jetzt besonders lustig, weil das halbe Geschenkpapier ist ein Bild von einem Fisch und die andere Hälfte ist ein Bouillabaisse-Rezept. Und ich fand's funny.
Sorry an den Fisch an der Stelle.
ASMR. Es ist ein Buch.
Heute kein Schnurmikrofon. Oh, es ist orange.
Der geheime Garten.
Nein, wie toll, wie pretty.
Illustriert.
Es ist die Mina Lima Ausgabe.
Hä, hey, wie pretty.
Ich bin ja Mina Lima Fan jetzt, dank der Bücher der TERF, deren Namen wir nicht nennen. Mhm. Da gibt es Mina Lima Ausgaben von, was sehr tragisch ist, dass es diese Bücher sind. Und dann habe ich festgestellt, dass Mina Lima auch Klassiker illustriert haben.
Ich bin begeistert.
Und zwar diverse. Man kann Dinge aufklappen und bewegen und rausploppen und das ist bunt.
Ich liebe den geheimen Garten.
Ich auch. Ich hatte gehofft, Lena auch.
Ja, ja. Ja. Wir haben da auch in der Podcast-Folge schon mal drüber geredet. Ich glaube, wir haben ihn irgendwann mal empfohlen als Geschenk oder so.
Und deswegen fand ich das in einer Folge, in der wir es über das Streiten reden und nicht streiten wollen, ein Buch, bei dem wir uns einig sind in einer wunderschönen Ausgabe.
Toll.
Danke. So, der Fuchs auf dem Der ist.
Da müssen wir uns jetzt streiten, wer das ins Regal kriegt.
Wir können es in die Mitte stellen, zum Paddington dazu.
Ja.
Der gehört auch sorgerecht.
Kommende GästInnen, macht das nach.
Top that, bitch. Toll.
So, jetzt können wir gerne über andere Dinge reden, die ich tue.
Du hast ein Buch geschrieben. Wann hast du angefangen, das zu schreiben? Ist ja immer wahnsinnig lang her dann schon.
Tatsächlich geht es diesmal. Diesmal war alles irgendwie flott. Ich habe letztes Jahr im April, Mai angefangen zu schreiben. Also am Konzept hängt man ja dann vorher immer schon eine Weile. Aber zu schreiben angefangen habe ich im Frühjahr. Abgegeben habe ich im Oktober. Es ist ein Buch, das auf wenig Zeit geschrieben ist. Und das mit wahnsinnig viel Recherche. Ebenfalls auf diesem Cover steht, das ist witzig, ist noch ein altes Cover, da steht noch drauf, ich hätte 198 Studien zitiert. Es waren am Ende dann leider doch 245.
Jesus Christ. Du bist so irre, wirklich.
Und das sind nur die Quellen, die ich zitiere. Das Konzept dieses Buches ist, dass wir das ja alle kennen, dass wir momentan bei Familienfeiern am Tisch sitzen und uns denken, warum zum Fick denkt Onkel Herbert nicht, was ich denke. Ist nicht so schwer. Warum führen wir dieses Gespräch noch? Und da finden wir uns, glaube ich, alle momentan öfter wieder in dieser Situation, in diesem Streit, wo man sich denkt, warum führen wir dieses, ich habe doch recht, was hast du?
Die falsche Quelle ist die Antwort meistens.
Auch. Und ich habe mich eben gefragt, wo kommen diese Situationen her? Warum sind die gerade wirklich öfter als sonst und was passiert da? Und habe das Ganze in der Psychologie und in der Soziologie, aber vor allem in der Psychologie nachgelesen. In Studien. Und zwar, ich habe hunderte und tausende.
105 und wie viele hast du insgesamt gelesen? Weißt du?
Vermutlich das Zehnfache. Jesus Christ. Wobei, also ich quer gelesen auf jeden Fall das Zehnfache und dann exakt gelesen dürften so 400 sein.
Das habe ich in meinem Leben nicht gelesen.
Ja, ist auch viel mehr, als ich jemals in der Uni im Psychologiestudium gemacht habe. Ich suche noch eine Uni, die mir das irgendwie als Ehrendoktor anerkennt. Genau, aber habe nachgeschaut, wie passiert das? Was passiert in diesen Streits? Und ich hatte sehr viel Spaß, tatsächlich. Es klingt nicht danach, wenn ich sage, ich habe so viel, aber ich hatte sehr viel Spaß.
Ja, du liebst es ja.
Und das Coole an dem Buch ist, ich habe die ja gelesen, damit die sonst niemand lesen muss. Also das Buch macht Spaß.
Ja.
Es ist ein witziges Buch. Und hinterher kann man in Diskussionen richtig krass recht haben, weil man ganz viel einfach belegen kann.
Lenas Buch.
Ja.
Da freue ich mich persönlich. Wenn jemand recht haben liebt, dann meine Freunde und Freundinnen, Lena Krebs.
Hoppala, passiert. Du hast ja schon mal ein Buch geschrieben, vor langer, langer Zeit, das ich damals mit den Worten überreicht bekommen habe, viel Spaß beim Erröten, beim Lesen, weil es um Sex geht.
Und flüster's nochmal
lauter. Körper. Sex. Ganz heikles Thema. Und auch da hast du ja, also du bist ja auch lustig beruflich auf der Bühne und so und hast Wissenschaft mit so Humor verbunden. Können wir das auch in diesem Buch erwarten?
Tatsächlich. Jetzt wird es aber investigativ.
Ja. Es wird auf jeden Fall weniger gefickt als im letzten Buch. So viel kann ich dir zuliebe schon mal sagen.
Puh.
Darf man das auf Spotify? Darf man?
Ja, natürlich.
Oh, ich freue mich, wenn unser Podcast das kleine E bekommt für dieses Explicit.
Toll. Ärmer. ja, nein, also tatsächlich habe ich ja im ersten Buch vor allem persönliche Erfahrungen und so ein bisschen Recherche, aber weniger wissenschaftliche Recherche. Und da ist jetzt wirklich einfach richtig viel wissenschaftliche Recherche reingeflossen. Okay. Mhm. Ich habe diesen Spagat jetzt also besser drauf, als ich ihn damals konnte, ehrlicherweise.
Mhm. Ist, glaube ich, auch was man auch einfach üben muss. Also
ja, voll.
Ist, würde ich sagen, ein Genre, das jetzt vielleicht immer mehr kommt, aber so auch noch nicht zu 100% erprobt ist, habe ich das Gefühl, dass Leute lustige Sachbücher schreiben.
Ja, und das war wirklich, also das Geile ist, ich habe Spaß an diesen tiefen Recherchen. Ich weiß aber, dass kein Mensch sonst so viel Spaß an so einem Quatsch hat. Und ich habe es gegenlesen lassen und testen lassen und das Buch ist null anstrengend, sondern es macht wirklich einfach Fun, aber man ist hinterher
klüger.
Eins reflektierter zumindest und kann das so richtig geil Leuten um die Ohren schlagen.
Geil.
Und das Schöne an dem Buch ist, entweder man nimmt es, um Diskussionen zu befrieden und selber was draus zu lernen. Das kann man so machen, wenn man das möchte. Man kann es aber eben auch nehmen, um hinterher der beschissenste Streitgegner aller Zeiten zu sein, weil man fucking recht hat. Und ich liebe, dass man damit machen kann, was man möchte. ich finde das toll.
Was bist du von den beiden?
Ja, vermutlich beides. Die alles anzündet. Sind wir schon, also ich habe das Buch ja schon geschrieben, weil ich dachte, geil, habe ich richtig recht. Und habe festgestellt, nein, Bullshit.
Hat's geholfen in der Beziehung?
Ja, weil er hat's gelesen.
Nee, aber, und also, dann musste er dir recht geben. Ordnung,
du hast ja recht.
Ich habe im Buch auch immer wieder zugegeben, die Punkte, in denen ich nicht recht habe und hatte. Also ich bin durchaus auch auf Punkte gestoßen, wo ich dachte, ups. Also weil zum
Things
Beispiel...
Things a man would never do. Bist mit dir selber in den Streit gegangen.
Auch. Also, ich weiß nicht, so Sachen wie politische Korrektheit, die ich verfechte, die ich gut finde, die ich überhaupt, sich darüber aufzuregen, ein bisschen albern finde. Und ich war schon eine, die immer allen erzählt hat, stell dich doch nicht so an. Mhm. Ist doch nicht so schwierig.
Mhm.
Und turns out, ist es doch.
Mhm.
Also zum Beispiel im Arbeitskontext sorgt auf politische Korrektheit zu achten dafür, dass die Menschen zusätzlich belastet sind. Das ist quasi noch ein zusätzlicher Job.
Voll.
Das strengt die Leute nachweislich an. Dass das noch kein Grund ist, das nicht zu machen, ist ein anderer Punkt. Aber halt, wenn man in einer Diskussion die ganze Zeit erzählt, hör doch auf, ist doch überhaupt nicht schlimm, ist doch überhaupt nicht schwierig,
ja.
Dann hat man das schlechtere Argument, als wenn man weiß, doch, ist schwer.
Ja.
Und so Punkte hatte ich öfter auch, dass ich nachgeguckt habe und mir dachte, krass, nee, das war Quatsch, was ich da erzählt habe.
Mhm.
Good to know.
So grundlegend. Danke, Wissenschaft.
Am meisten Spaß hatte ich aber mit Dingen mit witzigen Namen.
Oh.
So ganz viele psychologische Phänomene haben so lustige Begriffe. Also zum Beispiel, weil ich habe mich mit den verschiedenen Bereichen beschäftigt. Ja, die falschen Quellen oder gar keine Quellen sind viel ein Grund, aber selbst wenn man Quellen hat, streitet man die manchmal ab. Und so bin ich halt in verschiedene Bereiche vorgedrungen, die dazu führen, dass wir Argumente nicht wahrhaben wollen. Und ein großer Punkt ist der sogenannte Better-than-Average-Effekt. Nämlich, dass sich alle Menschen besser halten als den Durchschnitt.
Ja, 80%, oder?
Tatsächlich ist es was, also wir alle denken in den meisten Lebensbereichen, das variiert immer so ein bisschen, je nachdem.
Ah, ich glaube, 80% war intelligent.
Genau.
80% der Leute halten sich für mehr als durchschnittlich intelligent.
Und man kann das zum Beispiel auch
nachweisen. Aber bei mir stimmt's halt. So, ich halte mich tatsächlich überhaupt nicht für überdurchschnittlich intelligent.
Das war so witzig, das war mein erster Reflex, dass ich das so durchgelesen habe. Ja, ja, ich kenne auch ganz viele Menschen, die sich für besser halten als der Durchschnitt, aber ich bin ja reflektierter als der Durchschnitt. Und das ist zum Beispiel ein riesengroßer Grund, warum Menschen in Nachhaltigkeitsdiskussionen aussteigen, weil sie denken, sie leben eh schon viel nachhaltiger als alle anderen. Ja, was halt Quatsch ist, weil nur weil du eine Bambuszahnbürste hast, bist du leider nicht nachhaltiger.
Die übrigens gar nicht so geil ist, weil Keime, sagen alle Zahnärztinnen, mit denen ich geredet habe.
Wirklich?
Ja.
Weil halt Holz.
Weil Holz. Und klar, Wasser. Bambus ist an sich antibakteriell. Schwieriges Wort. Ich sag doch, ich bin nicht so ähnlich. aber wenn du das halt die ganze Zeit im Maul hast.
Ja, fair.
Schwierig.
Also man sollte sie halt häufiger wechseln. Ja. Aber wenn du sie häufiger wechselst, ist halt auch der Nachhaltigkeitsaspekt irgendwann.
Du magst ja auch nicht mal Holzgeschirr, ne? Dann ist ja Holzzahnbürste.
Holzzahnbürste war okay, weil Holz. Das klebt so im Mund.
Ja. Und die Bürsten bleibt sind so ja hängen. Nicht aus Holz.
Also kann ich gar nicht haben. Und die Zahnbürsten sind so sehr glatt. Ja. Und man macht die vorher nass. Also Holzlöffel geht auch. Wenn der Arme richtig nass ist und halt nicht kleben bleibt, ich wirklich kriege Gänsehaut, wenn ich so bin.
Es ist ja aber auch, also es ist ja ein Unterschied, ob man diese Holzgabel aus dem Penny-Salat, die so, also wirklich räudigstes Holz, so einmal geschliffen gefühlt.
Ja.
Oder halt eine Bambuszahnbürste, die halt schon auch irgendwie geschliffen. Und du hast ja die legst du ja nicht auf die Zunge. Also ich putze mir meine Zähne nicht so, dass ich mir die Rückseite der Zahnbürste mehrmals auf die Zunge und...
Hä? Weird.
Sorry. It's maybe just me.
Dann putzt du deine Zunge nicht mit, was übrigens auch sehr wichtig ist.
Aber auch wenn ich sie putzen würde, würde ich ja die borsten. Und die Borsten sind ja
Borsten. Okay, du hast schlimmer.
Egal, was ich sagen wollte.
Wir sind
schon wieder am Streiten
hier. I am sorry.
Ich wollte eigentlich gar nichts sagen. Ich habe Faden verloren.
Ich habe einen zweiten schönen Namen für euch, weil ich gerade euer fancy Regal sehe. Der IKEA-Effekt. Ist, glaube ich, ich kann nicht klar sagen, was, aber ich glaube, das ist mein Lieblingseffekt im Buch. Und zwar, IKEA-Effekt kommt ursprünglich aus der Marktforschung, dass wir Dingen, bei denen wir so ein bisschen was selber machen mussten, mehr Wert zuschreiben, was das komplette Konzept von IKEA-Möbeln ist. Man könnte, man müsste die nicht selber zusammenbauen. Ja. Teile, die sind in mehr Teilen, als sie sein müssten. Und der wurde unter anderem entdeckt anhand von Fertigprodukten, weil man so Backmischungen auf den Markt gebracht hat. Und als die ursprünglich auf den Markt kamen, musste man gar nichts mehr machen. Man hat so ein bisschen Wasser reingekippt und dann konnte man die backen. Mhm. Und niemand wollte diesen Scheiß haben.
Ja. Mann! I would love that! Ich bin genau andersrum.
Aber der Trick war tatsächlich, dass man dann gesagt hat, okay, dann fügt man noch einen Esslöffel Butter oder ein Ei hinzu. Ja, und dann war das der Shit. Dann hat es richtig genau Geld andersrum,
wenn es zwei Fertigpackungen für, weiß nicht, Bolo gibt. Und bei der einen muss ich nur selber keine Tomaten dazu tun und zu der anderen brauche ich nur Wasser, nämlich das, wo man nur Wasser dazu tun muss.
Ja, da übertrumpft halt die Faulheit bei dir. Aber ich verstehe schon, dass es sich dann nicht nur so
nach Backen anfühlt. Oder ich bin einfach besser als der Rest.
Auch. Das Wilde ist jetzt, weshalb, glaube ich, du den IKEA-Effekt auch sehr fühlen wirst, weil ich ihn da sehr gefühlt habe. Da ist, wenn wir jetzt erstmal nur in der Marktforschung, man ist jetzt so weit, dass man denkt, das könnte auch im Denken eine Rolle spielen. Zum Beispiel ist längst nachgewiesen, dass Informationen, die man selber ergoogelt hat, einem wahrer erscheinen, als wenn das selber einem jemand erzählt. Yeah. Mhm. Und zwar nicht nur, ich habe schwarz auf weiß gesehen, sondern weil man diesen Prozess hatte von, man hat das selber nachgeschaut. Weshalb unter anderem ein Reiz von Verschwörungstheorien zu sein scheint, dass man die sich selber zusammensetzt, ne? So dieses Do your own research und ich habe meine eigenen Quellen und ich habe mich in dieses Rabbit Hole geschmissen und dann habe ich das rausgefunden, dass diese Kombination von, ich habe dieses Weltbild, diese Theorie selber zusammengesteckt und die Informationen selber geschöpft, das macht diese Information für Menschen wahrer und wichtiger. Ja. Und das ist mein blowing.
Weil sie selber draufgekommen sind.
Ja. Ja. Weil sie ein Ei hinzugefügt haben.
Ja. Und die spielen ja aber auch komplett mit diesem, ich sag euch jetzt was, was euch alle anderen nicht erzählen.
Ja.
Und ihr seid aber schlauer als der Rest. Mhm.
Ja.
Ihr seid intelligenter als
ever.
Genau. Ihr seid intelligenter als der Rest und deswegen ihr checkt das. Und ihr habt es checkt und wir sind gleich. Ja. Und wir sind besser als die anderen.
Und da rutschen wir gerade automatisch in einen, die mit den Verschwörungstheorien denken lassen. Mhm. Und das sind aber alles, wie gesagt, so diese Sachen, die ich selber google, halte ich für wahrer. Das ja, ist ja, halt was, alle. Was wir alle ja, haben. Voll. Deswegen, es sind eben nicht nur die Extreme, sondern ganz viele von diesen Phänomenen haben wir alle in jeder fucking Diskussion.
Ja.
Und ich fand es super spannend, da einfach einmal in alle Ecken zu schnuppern und zu gucken, krass, was da alles passiert. Und das ist wirklich, ich habe von streiten wir überhaupt so doll, wie wir denken am Küchentisch, bis hin zu, was passiert eigentlich, wenn Leute sich über Klimaproteste aufregen und funktioniert der trotzdem noch? Mhm. Also ich habe wirklich einmal alles abgeklatscht.
Geil.
War.
Yes. Wie sagt man so schön, da ist für jeden was dabei.
Ja.
Und es ist ja, also als Autorin habe ich es wirklich vor allem bei meinem ersten Buch, weil da war ja auch wahnsinnig viel Recherche und so drin. Nicht so,
da hast du selber fünf Eier hinzugefügt bei
ja,
dem Buch.
Nicht. Also so mein zweites Buch, ich sag das immer, mein zweites Buch ist ein Spaßbuch, mein erstes Buch war ein ernsthaftes Buch, da habe ich mir wirklich Mühe gegeben mit Recherche und Scheiß. Und dann bist du da so drin und du bist so in deinem Tunnel und du schreibst es so fertig. Bis das raus ist, bist du eigentlich schon fertig damit? Oder?
Ja,
wie geht's dir?
Suggestivfrage.
Also, der Zustand gerade ist zum Kotzen, weil dieses Buch ist fertig. Es ist fucking fertig. Und jetzt sitze ich da und muss warten. Und man weiß
wir haben noch nicht mehr das originale Buch, Friends. Das ist ein Dummy.
Ja, da ist ein
Sorry
Roman drin.
Sorry to break it to you. Da ist ein Roman dran, der mit dem Buch gar nichts zu tun hat. Ich habe zwischendurch so getan, als wir die reinlesen. Es geht um irgendeinen Günther.
Alles Lügen.
Also brauchen wir Feuer, sagte Günther.
Georg. Ist auch Georg ja. Und Günther.
Toll.
Es ist ein Roman drin, das war tatsächlich nur zum Cover-Testen, damit die Farben alle stimmen.
Ja.
Es ist ein furchtbarer Zustand, gerade so diese Unsicherheit von, ich habe da wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt und niemand wird bis zuletzt wissen, lesen das Leute?
Ja.
So, also wir tun, was wir können dafür, aber es ist halt immer ein bisschen
wen?
Glücksspiel so und das ist, diese Spannung jetzt ist furchtbar. Tatsächlich bin ich nicht ganz so raus, weil dieses Buch wird mit jedem verdammten Tag relevanter.
Mhm.
Ich gucke mir gerade jedes fucking Kanzlerduell an und denke, lest mein scheiß Buch, ihr Idioten. Es würde helfen.
Ich bin schlauer als ihr.
Na, gar nicht das,
das
aber...
Das Buch ist schlauer als ihr.
Aber so, wenn Leute so posten, wie kann das denn sein? Und dem wurden doch die Fakten und was argumentiert er noch? Und ich sitze da und bin so, ich weiß es. Ich weiß es.
Ich hab's doch selber ergoogelt.
Seite 37. Und das war im Schreiben schon wahnsinnig anstrengend, weil immer, wenn ich dachte, ich bin fertig, ist was passiert, was ich noch, also so als Trump wiedergewählt wurde und so, habe ich das Buch nochmal aktualisiert. Und so, ich habe wirklich bis zur letzten Sekunde irgendwas immer wieder noch mit aufgenommen.
Und jetzt kommt halt so 2-3 Wochen nach der Wahl.
Ja,
raus.
Ich sehe dich schon mit so selbst ausgedruckten Zetteln in jede Buchhandlung rennen, um noch so Seiten reinzufügen. So, das fehlt jetzt noch, aber das ist wichtig, ich schwöre.
Das wird, also ich traue den Lesenden einfach mal zu, dass sie dieses Buch lesen werden und feststellen werden, krass, das passt ja auf alles. Gerade vor allem, weil ja auch diese Tischenküche. Genau, Küchentischgespräche, danke. Die wir alle jetzt die ganze Zeit wieder finden. Ich habe rund um den Wahlkampf das ja jetzt immer öfter, dass ich denke, wie zur Hölle kannst du nicht meiner Meinung sein?
Ja.
Was ist denn? Und
aber
deswegen,
wirklich, wie, also, ich habe ja zum Beispiel für den Schlachthof im BR ein Video gemacht darüber, dass ich wirklich der Meinung bin, wir sollten nicht nach rechts rutschen.
Revolutionary.
Wirklich.
Das ist schon auch eine
darum,
linksextreme Position, die du da vertreten
hast. Und ich habe mich so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die alle Parteien keine Inhalte auf die Plakate haben, bla bla. Und da haben wirklich mehrere Leute, haben dieses Video gesehen, den Text, den ich geschrieben habe, als linksextreme quasi Kabarettistin, habe diesen Text geschrieben, die haben das gleiche Video gesehen, wie das ich gesehen habe. Und sie schreiben, du hast komplett recht und deshalb AfD. Und ich war so,
ne.
Was?
Ne.
Wie? Jemand hat runtergeschrieben, 25 Jahre haben wir jetzt linke Politik gehabt. Und ich war so, wo, Bruder? Wo hast du die gesehen? Aber es ist wirklich irre, dass man sagt das gleiche Video und ich sage zum Beispiel eine komplett strugglende Alice Weidel, die keinen einzigen Fakt auf ihrer Seite hat. Und drunter haben hunderte Kommentare, wo Leute schreiben, du bist die Einzige, die Deutschland retten kann. Es ist irre.
Ja.
Ich brauche dein Buch, möchte ich damit sagen.
Ja, das hoffe ich ein bisschen, aber es tut mir leid, dass es jetzt gerade so wichtig wird auch. Aber genau
hey, aber Marketing, Marketing, Marketing.
Ja, ich habe die alle bezahlt.
Du bist Russland.
Das Buch ist gelb-lila, weil Christian Lindner.
Ist wollt es nicht.
Ist es nicht. Ja, also das macht es gerade so ein bisschen schmerzhaft, dass ich denen allen irgendwie mein Buch an den Kopf werfen möchte. Andererseits werden diese anstrengenden Gespräche nach der Wahl nicht aufhören, sondern wir werden sie immer weiter führen müssen. Das ist meine Idee dieses Buches war grundlegend. Ich habe tatsächlich als allererstes einmal nachgeguckt. Alle reden immer von der gespaltenen Gesellschaft. Mhm. Sind wir als Privatgesellschaft eigentlich wirklich so gespalten oder nicht? Da fing es an. Und dann war der nächste Schritt, dass ich dachte, egal wie gespalten wir sind oder nicht, wir müssen die ungemütlichen Gespräche ja weiterführen. Ja. Ja. Es wird nicht besser, wenn wir jetzt die Fresse halten, sondern all diese Gespräche müssen wir dringend führen. Und deswegen war dann der Schritt, okay, was läuft schief, warum sind die alle so verfahren und wie kann man es auch besser machen? Es gibt auch einen ganzen Part mit, wie kann man besser streiten.
Ich glaube auch, also dieser Trugschluss von wegen nur die, keine Ahnung, 3 Monate vor der Wahl müssen wir über Politik reden. Und nee, danach, also das ist ja ganz oft so in der, also auch in der Medienlandschaft. Und es macht ja auch Sinn, dass halt im Wahlkampf davor jetzt halt 15.000 Kanzlerduelle sind und dann ansonsten schaut halt niemand mehr Hart, aber Fair.
Ja.
Oder Markus Lanz, zu Recht auch, ehrlich gesagt. Aber so, dass man, dass Politik ja das ganze Jahr ist und nicht nur während Wahlkampf und dass so Gespräche das ganze Jahr über wichtig sind und ja auch eine wichtige Grundlage für den nächsten Wahlkampf sein können, dass die nächsten Wahlen nicht ganz so schlimm werden.
Und einfach für halt den Zustand.
Und
im Land.
Ist auch wirklich einfach auch privat, also ne, es ist gar nicht so, es ist mehr gesellschaftspolitisch als politisch das Buch und ich fand es ganz süß, es hat ein kleiner Kreis von Menschen dieses Buch schon gelesen, was Teil dieses Autorin und dann wartet man und dann ist dieses Buch fertig. Ich hatte beim ersten Buch wahnsinnige Panik vor den ersten Leuten, die es lesen. Ich fand es super unangenehm. Und diesmal haben wir es ja zum Beispiel André Herrmann geschickt. Der eine Pressestimme beigesteuert hat, Bestseller-Autor. und ich dachte kurz,
no biggie.
Ich dachte kurz, wird das jetzt schlimm für mich? Da war das auch noch so ein ganz chaotisches Word-Dokument und so ein riesig Krautsalat, hunderte Satzzeichen, alles ganz unangenehm. und ich dachte, wird das jetzt schlimm für mich? Und ich habe es ihm geschickt und dachte wirklich so, oh Mensch, endlich liest es jemand. Ja, weil ich tatsächlich ehrlich selber wirklich richtig gut finde. Und er fand es auch richtig
Hammer.
Gut, praktischerweise. Deswegen fand ich es dann auch immer noch nicht schlimm. und wo wollte ich hin mit dieser Erzählung? Ich wollte mit André Herrmann angeben.
Fair. Du, fair.
Wo wollte ich hin?
Es überbrückt die Zeit des Wartens, bis es raus ist, weil es Leute schon gelesen haben.
Aber ich wollte davor eigentlich irgendwo. Naja. Aber es ist auch, ach ja genau, es hat meine Lektorin hat es gelesen und das war ganz spannend, dass ganz viele das gelesen haben und meinten, ach ja, das passt jetzt zur politischen Lage und zur Wahl und zu dieser Diskussion. Und die hat es gelesen und meinte, ey ja, ich habe eine Freundin, ne, bei der ist das. Und dann ging es um irgendwie sowas ganz Privates, dass die in irgendwelchen Arbeitsprozessen oder in so Gruppenprojekten immer genauso ist und man der dann sagen kann, was man will und sie versteht es nicht. Also es lässt sich genauso auf jeden privaten Beziehungsstreit und alles übertragen. Ja,
geilo.
Hauptsache aufs Maul.
Wir haben es auch noch nicht gelesen und ich habe sehr Bock.
Ja. Ihr kommt beide vor.
Huh?
Ja.
Seite?
Ihr habt sofort, mein Reflex war sofort das Buch.
Ja, es bringt uns nichts. ich weiß es jetzt natürlich nicht auf dem Kopf, welche Seite, aber ich werde es an euch natürlich.
Ich kann mich nur erinnern, dass du eine Sache gefragt hast über Lena, ob du die benutzen darfst. Genau. Ich habe aber vergessen, welche.
War das mit Memory?
Ja. Ja! du kommst sogar mit 2 Sachen vor und du kommst mit dem Memory vor.
Geil. Erzähl, Lena.
Nein, das ist jetzt der Spoiler. Okay, also Memory. Das müssen jetzt alle, die wissen wollen, was es mit Memory und mir auf sich hat, müssen Laras Buch am besten vorbestellen, jetzt schon.
Jetzt geht es in deinem Buch um Streiten und du musst wahrscheinlich 100 Millionen Interviews drüber geben, wie man jetzt dann am besten streitet und wie man das macht und über was wir streiten und was das Ding ist. Deshalb haben wir uns für diese Folge überlegt, wir streiten nicht.
Wir Revolutionär. Haben
uns, ja, oder? Ja, oder?
Haben wir schon gestritten? Nee, wir haben tatsächlich auch noch nicht gestritten. Sehr gut.
Ja. Nicht sondern wirklich. Wir haben uns überlegt, 4 Bücher, bei denen wir uns einfach einig sind, dass die hervorragend sind.
Wir hätten natürlich auch uns einig sein können, dass die scheiße sind, aber da sind uns tatsächlich gar nicht so viele eingefallen.
Ja, und da kann man auch nicht so viel drüber reden, außer find die nicht gut. Wir starten mit Spitzenreiterinnen.
Das habe ich eventuell gestern Abend fertig gelesen.
Weil wir uns so sicher waren, dass wir uns einig sein werden.
Wir waren uns so sicher. Also es ist von Johanna Reisinger, die jetzt auch Pleasure heißt ihr neues. Ist aber Essay-Sammlung. Das ist ein Roman.
Mhm. Und mit Mareike Fallwinkel bringt sie jetzt auch irgendwie demnächst eins raus. Ne?
Stimmt, das habe ich auch geschrieben.
Ach, toll.
Ich glaube, das ist auch eher so Sachbuch-Essay-Sammlung. Essay-Sammlung.
Johanna Reisinger ist außerdem Kolumnistin und bildende Künstlerin auch. Mhm. Also die hat auch Kunst für Museen gemacht, also auf allen Ebenen kreativ.
Wild, wild, wild.
In Spitzenreiterinnen geht es um verschiedene Frauen. Ich würde einmal kurz den kurzen Klappentext vorlesen. Laura fiebert ihrer Hochzeit entgegen. Lisa kann keine Kinder bekommen. Barbara läuft ein Hund zu. Verena erbt eine Luxusvilla. Julie wird entlassen, Petra findet die Liebe, Brigitte schwitzt, Emma freut sich und Tina hat Angst. Das sind alles Namen von Frauenmagazinen.
Das habe ich erst durch den Klappentext gecheckt.
Ich Schande auch. Über mein Haus. Ich habe das Buch auch gelesen, ohne den Klappentext zu lesen, weil hinterher so, stimmt. Ja. Und das, obwohl im Buch eine fucking Grazia vorkommt.
Ja, ja.
Ich habe es nicht verstanden. Ja. Es ist mir nicht. Tatsächlich, ich hatte den Klappentext nur den oberen Teil gelesen, als ich es gekauft habe. Und sie hatte mich bei Brigitte schwitzt.
Brigitte Schwitz.
Da war ich toll. Einfach drin.
Toll.
Habe ich einfach.
Also es geht um ganz, ganz viele verschiedene Frauen, die verschiedene Dinge erleben und die einfach versuchen, ein Leben zu führen als Frau in dieser Gesellschaft. Was mir, ich fange jetzt einfach mal frech
an. Ganz kurz, Brigitte schwitzt am Zugleis, oder? Ich versuche gerade fieberhaft mein Hirn. Brigitte schwitzt, weil sie zum Zug rennt? War das Brigitte? Brigitte ist doch die, die mit Petra. Wer ist Brigitte?
Diese Namen, das muss
gestern
ich dazu sagen.
Gestern warst du gestern Barbara die ganze Zeit vergessen.
Gestern warst du immer
Barbara,
so, who the fuck is Barbara?
Barbara ist die Freundin von Petra?
Barbara habe ich nicht vergessen. Doch, ich habe Brigitte vergessen. Nein, Brigitte schwitzt, weil sie Eis isst und auf Petra wartet. So, ich hab's wieder.
Jesus, die Namen sind tatsächlich ein bisschen irritierend. Weil sie halt alle.
Aber es ist auch vorne ein Überblick drin.
Ja, aber sie haben alles so denselben.
Das hilft mir wahnsinnig, weil ich bin da sehr schlecht drin.
Das ist eh was ich in Büchern sehr liebe.
Ja.
Wenn man so Sachen nochmal auf so einen Blick schnell.
Ja, voll.
Ich vermisse auch so Kinder- und Jugendbücher hatten ja ganz oft so Kapitel, die irgendwie hießen, als Marie über den Fluss ging und dort einen Stein fand. Und dann konnte man viel leichter, weil ich kein Mensch bin, der lese es.
Traurige Kinder.
Nein, ihr wisst, was ich meine.
Ja,
also Kapitel weiß, hatten halt so oft.
Nee, eins.
Ja, war nicht so Kapitel 1 oder erstes Kapitel oder Kapitel der Weg, sondern es waren so genaue Beschreibungen, was in diesem Kapitel passiert. Ich glaube, bei den Penderwix ist es genauso. Und das hilft, weil ich sehr selten Lesezeichen verwende, dass man so dann halt leichter gefunden hat, wo man schon war. Weil ich weiß, ja, ich war schon an der Stelle, wo sie über den Fluss geht und den Stein findet.
Die merkt sich die Seite und macht das Buch zu und ich war so, bist du irre?
Ja, grob.
Du machst es auch.
Natürlich aber ich weiß es dann noch.
Oh. Ich weiß es nicht immer
also,
noch.
Was naja. Ich an diesem Buch so wahnsinnig beeindruckend finde, ist, dass ich der festen Überzeugung bin, meine Mama zum Beispiel könnte es lesen und wäre bei 3/4 der Dinge so, es ist doch nichts passiert. Hm. Es ist nichts passiert. Das ist so langweilig. In diesem Buch passiert nichts. Und ich habe dieses Buch gelesen. Und meine Zehennägel haben sich aufgerollt und ich habe Gänsehaut gekriegt und ich habe geweint. Und dass ich aber gleichzeitig weiß, es gibt Frauen und Männer, die das lesen könnten und denken, hä? Was ist ihr Problem?
Voll. Gleichzeitig ist es so niedrigschwellig, dass das eben halt so nebenbei passiert. Dass ich da zum Beispiel Jakob, meinem Lebensgefährten, in die Hand drücken konnte.
Shout out, Jakob Schwertfeger.
LG.
HDL aus diesem Podcast.
HDGDL. Und er hat dieses Buch gelesen und er ist ja in den Prozessen, er hat mich zu Hause sitzen. So, ja. Kommt er nicht drum rum, ist er stets bemüht, macht er fein. Dann tut er wirklich.
Was ist aber, das auf dem Zeugnis? Eine 3? Stets bemüht
ist richtig schlecht.
Redlich bemüht in 4?
Und trotzdem gibt es Bücher, die ich ihm in die Hand drücke zum Thema, wo er sagt, boah, ist das anstrengend.
Ja.
Und die er quasi nicht in seiner Freizeit lesen kann, weil es halt auch, was ich auch verstehe, es kann natürlich auch sich anfühlen wie Sachbuch und pädagogischer Move und so.
Das geht dir ja zum Beispiel mit Die Wut, die bleibt. Hast du ja, also nicht, weil es anstrengend ist im Sinne von, oh, ich muss jetzt zu viel lernen, sondern weil es auch manchmal einfach
zu doll ist.
Also zum Beispiel Die Wut, die bleibt, hat er sich sehr schwer mitgetan, obwohl mich das, also das war für mich mein Alles rollt sich hoch und ich weine und ich schreie und ich fühle. Und Spitzenreiterinnen hat er gelesen und fand er richtig, richtig gut und das hat richtig was mit ihm gemacht.
Toll.
Weil ich habe es gelesen und war noch so, ich fand's gut, aber da ist jetzt nicht so viel passiert, dass ich dachte, kriegt noch irgendwas aus mir rausgekitzelt, was ich nicht schon selber in meinen Boxsack boxe.
Das ist wahnsinnig unaufgeregt.
Ja.
Ich glaube, also mir ging es, glaube ich, ähnlich wie dir, dass ich es gelesen habe und mir dachte, das war jetzt für mich nicht die feministische Offenbarung. Ich habe jetzt nicht auf einmal ganz viel Neues für den Kampf mitgenommen und bin mit neuem Mut auf die Barrikaden zugestürzt, sondern ja. es war einfach sehr realistisch, finde ich. Also es sind alles Szenarien, wo man sagt, okay, die habe ich so jetzt vielleicht nicht erlebt, aber ich kenne wen, der das erlebt hat. Oder ja. es sind so diese blöde Microaggressions-Word, aber es sind so kleine Sachen, wo man sagt, ja, so das kenne ich. Das ist jetzt nicht der genaue Wortlaut, der mir da in den Kopf geworfen wurde, aber ja. so diese eine, die in der Kunstgalerie arbeitet, wo dann die Männer aus dem Stockwerk oben drüber.
Das ist die beste Stelle.
Ja, also eine junge Frau, auch relativ attraktiv. Ich habe vergessen, welche leider. Petra ist das. Arbeitet in der Kunstgalerie und im Stockwerk drüber. Ja, eigentlich ja. ist sie Assistentin der Geschäftsleitung, ja. aber ist an sich Empfangsmädchen. Darum ja. geht es ja auch, dass sie ja. sozusagen Quotenhire ist und dann halt auch ja. noch eine weitere Frau in dieser Kunstgalerie ist, aber sie macht halt eigentlich nichts außer Empfangsdame. Und sie nimmt immer die Pakete für das Büro oben drüber an, wo halt ganz viele ekelhafte Anzugsmänner sind.
Finance Bros.
Die widerlich, widerlich, widerlich sind und ganz viele so keine schlimmen Kommentare per se machen. Also sie werden sie nicht handgreiflich,
sie benutzen keine Schimpfwörter,
sie beleidigen nicht,
sie
aber halt so
Komplimente,
aber so schmierig. Und also ich glaube, das sind so Stellen, wo vielleicht manche sagen, hey, da ist doch nichts passiert. Ja.
Das ist aber, genau die Stelle, die ihr am Kopf gehabt ja, hat.
Also aber weiß, gleichzeitig habe ich das Gefühl,
die nicht sogar als Mann 1, Mann 2, Mann 3
ja,
bezeichnet,
ja,
ne? So, so egal sind sie.
Dass generell, sie Namen haben, ja, toll. Und generell, dass die Männer in dem Buch nur mit Buchstaben abgekürzt ja, werden,
toll.
Auch ganz toll.
I love it.
Ja. Ja, und ich glaube, also es wird trotzdem mir die Reaktion von Petra geschildert, dass sie das, dass sie da so Beklemmungen ja. hat und den ganzen Tag sich mental darauf vorbereiten muss, dass diese Männer jetzt die Pakete abholen kommen. Also ich glaube auch, wenn man die Äußerungen an sich nur liest und sich denkt, da ist ja nichts passiert.
Ja.
Aber also löst es vielleicht so einen kleinen ja. Denkanstoß aus.
Ich glaube, ich habe eher so an die Situation gedacht. Also ich weiß zum Beispiel, wäre meine Mama Petra gewesen, wäre sie so, oh mein Gott, die sind ja mega nett. Die machen mir die ganze Zeit Komplimente. Süß. Und wäre ich aber Petra, würde ich auch schwitzen und würde auch mir den ganzen Tag mental darauf vorbereiten.
Brigitte schwitzt nicht, Petra.
Ich glaube, an diversen Punkten schwitzen Menschen ja. in diesem Buch. Ja. Tatsächlich finde ich aber über diese Beklemmung hinaus, die ich schon auch hatte, auch wenn es eben nicht mehr so dieses, ach stimmt, das macht mich auch voll sauer, weil das waren eher schon so Sachen, die ich für mich schon aufgearbeitet hatte.
Ja.
Aber es ist fucking funny.
Ja.
Es ist so lustig.
Ja.
Es ist, also ich finde so Moves, wie das alles Frauenzeitschriftennamen sind, das ist so offensichtlich Persiflage, das ist irgendwie ganz witzig, aber es ist in sich so lustig geschrieben, dass so an ja. diesen Stellen, wenn all diese Männer all diese Sachen sagen, die wir alle auch schon tausendmal gehört haben,
ja.
es hat in sich so eine Komik, ohne dass da jetzt irgendwie wirklich Witze drinstehen.
Ja, ja.
Aber irgendwas daran macht es wahnsinnig lustig.
Voll, ja, voll. Es ist auch, nur dass ich einmal kurz gesagt habe, weil wir immer die Fragen kriegen, woher unsere Ausgaben sind. Es ist die Büchergilde-Ausgabe.
Selbstverständlich ist es die Büchergilde-Ausgabe. wobei die Originalausgabe auch wahnsinnig schön
ja,
ist tatsächlich. Also da kann man fast
ja.
nehmen, was man will.
Voll.
Ich finde, also diese Komik, die drin ist, ich glaube, das Kabel hat geknarzt.
Die braucht es fast.
Die braucht es und das ist ja auch die Komik, die das Leben schreibt. Also diese zwei Freundinnen, die sich die ganze Zeit gegenseitig überbieten wollen. Und die eine ja. sagt, ja, ich habe jetzt einen Heiratsantrag und schaue meinen Ring. Und die andere ist so, fuck, aber ich habe jetzt immerhin geerbt. Also so in dem Punkt bin ich ihr voraus. Das sind ja so alles Gedanken, die wir auch hoffentlich reflektiert haben, aber auch ja. irgendwo haben, dass dieses Neidgefühl manchmal das Erste ist, was kommt, wenn man sich denkt, das ja. ist wirklich nicht der Moment,
und
ich sollte nicht neidisch sein.
Not gonna lie, schon ein bisschen aus die ganzen Magazine erkommen.
Ja,
so,
natürlich.
Das ist also alles von diesen,
also,
diesen Magazinen beibracht.
Das ist ja
wie
nicht...
Wie viele fucking Diäten ich ausprobieren habe müssen, weil meine Mama die in der Brigitte gelesen hat.
Aber das ist ja auch nichts, also das... Niemand hat, glaube ich, intrinsisch Neidgefühl als Erstes, sondern das ist ja das, was uns die Gesellschaft anerzieht.
Ja.
Aber diese, da ist so viel Humor drin, finde ich.
Ja.
Dieses sich gegenseitig überholen wollen. Und sie an einer Stelle hat ja, wie heißt sie? Verena. Ultra krassen Sonnenstich, kotzt hinter ihren Blumenkübel.
Deswegen dachte ich kurz, die ist die, die schwitzt.
Brigitte ist die mit dem Eisbecher, während sie wartet. Verena kotzt hinter einen Blumenkübel. Es geht ihr grottig, wirklich grottig. Sie liegt auf dem Boden und dann ruft ihre beste Freundin an und sie geht dran und stöhnt erstmal und dann sagt sie so, hallo, na, alles super, du kannst mich jederzeit besuchen, um bloß den Schein zu wahren,
ja.
dass ihr Leben besser ist.
Toll.
Hilarious, wirklich.
Toll, toll, toll. Also da sind wir uns alle einig.
Ja.
Das ist ein hervorragendes Buch.
Und Jovanna Reisinger ist auch einfach eine hervorragende Person.
Ja.
Also die macht einfach auch als Autorin, als Person Spaß, der zu folgen und mitzukriegen, was die so macht.
Du sagst, sie macht Sinn.
Auch das.
Sie macht doch einfach menschlich. Sinn. Menschlich macht die Sinn.
Ja. Ist ein Ding.
Als zweites haben wir uns ausgesucht. Und das ist das, was... Das habe ich gelesen, weil ihr eure Meinung wart, dass wir uns einig sein werden. Ich habe keins extra gelesen. Ich glaube, weil wir uns alle einig waren, dass ihr das vielleicht nicht schafft zeitlich.
Ja, und ihr lest ja dann meins hinterher noch, weil wir uns einig sind, dass ihr das beide toll findet.
Natürlich.
Ich hätte sonst, hätte ich mich nämlich mit euch über die Wut, die bleibt, unterhalten wollen. Aber dann war ich so, okay, das tue ich Theresa jetzt nicht an, in einer Woche die Wut, die bleibt, das reinzuknallen, weil...
Ja, das ist ein bisschen doll.
Man muss verdauen können.
Ja. Wir machen weiter mit Schmutz. Das haben wir von, Felicia Berliner. Das haben wir im Urlaub gelesen.
Yes.
Also in Pre-Podcast-Zeiten.
Wir haben noch nicht drüber geredet.
Das war das Video, wo wir das ausgesucht haben.
Es gab eine Zeit vor diesem
Podcast. Das ist quasi, das
ist erst Folge 13.
Die Grundlage für den Podcast, weil ihr das Video so toll gefunden habt, alle, wo wir diskutieren. Streiten, welche Bücher wir in den Urlaub mitnehmen.
Und dann haben alle kommentiert, sowas bitte öfter oder vielleicht einen Podcast. Und wir waren so, wieso eigentlich nicht?
Ja. Und da geht es um Raisel. Und Raisel ist doll jüdisch und wohnt in Brooklyn und will heiraten und will sie jetzt quasi von ihren Eltern und dem Rabbi einen Ehemann aussuchen lassen, den sie
sieht
und heiratet.
Sie will 50-50. Sie will heiraten, aber sie... Also man will auch, dass sie heiratet. Also
ja,
es ist so
aber
intrinsisch, aber auch von außen.
Checkt, das gehört zu ihrer Religion einfach dazu. Und das ist, wie sie lebt und das ist, was sie machen will. Sie ist aber leider auch pornosüchtig.
Ups.
An dem Computer, den sie eigentlich gar nicht haben dürfte, wenn man streng wäre, religiös. Und ich habe das gelesen und ich habe es einfach, es ist wahnsinnig lustig. Es ist eine Perspektive, die ich so nie gelesen habe. Das ist vielleicht mein eigenes Versäumnis. Aber ich finde, obwohl Raisel mit mir außer dem Namen relativ wenig zu tun hat, war ich komplett drin.
Ja.
Ich war wirklich so, I get it. Und ich liebe, wie sie beschreibt, was passiert in diesen Pornos. Ich finde die einfach funny, weil sie teilweise die Wörter gar nicht hat.
Es ist wahnsinnig viel.
Weil sie gar nicht weiß, sie hat die Wörter dafür nicht. Ja. Sie weiß nicht, was das ist und dann beschreibt sie es einfach ganz
toll.
Und
dann erfindet sie teilweise eigene Wörter, was sehr, sehr lustig
ja.
ist.
Und dann das Jiddische zwischendurch.
Mhm.
Also wie oft wir jetzt zu Hause noch sagen,
Favos,
Mädele, Favos. Das finde ich ganz, 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 ganz toll.
Alles. Ich hatte ja auch mal Jiddisch-Grundkurs, möchte ich kurz anmerken.
Aber ich mag Jiddisch immer sehr, sehr gerne, wenn das in Bücher eingewoben wird, tatsächlich. Ich fand eben die Perspektive auch super spannend. Was ich daran so interessant fand, zum einen ist Suchterkrankung an sich, was wahnsinnig vorurteilsbehaftet ist.
Mhm.
Pornosucht noch mal viel doller. Es gibt so Süchte, da hat man noch so Mitleid. Ja. Und dann gibt es Pornosucht und man ist so, was nicht okay ist, weil auch eine Erkrankung. Aber trotzdem ist das sehr weit verbreitet. Und dadurch, dass es aber Pornosucht aus der Perspektive einer chassidischen jungen Jüdin ist, die damit völlig überfordert ist und die damit überhaupt gar nicht ihre Religion entspricht, das macht eine Perspektive auf, durch die man Pornosucht liest, ohne von Anfang an erstmal so das zu verurteilen und sich vielleicht zu ekeln, sondern es ist von Anfang an so, huch, okay.
Ja.
Und das fand
es kann wirklich uns allen passieren.
diese Nischenperspektive aufzumachen, dass man das liest, also weil, ganz ehrlich, aus 100 anderen Perspektiven, wenn ich so viele Pornos wortwörtlich ins Detail grafisch nacherzählt bekäme, würde ich mich unwohl fühlen.
Ja.
Und das passiert nicht.
Nee,
ich habe mich null unwohl gefühlt, sondern ich hatte Mitgefühl und Empathie und ich hatte Spaß.
Ja.
Nicht in einer pornösen Sicht, sondern also ich fand es nicht hot, das Buch tatsächlich. Aber
ja, ich war ganz ein Theresa schon. Ich war auch so.
Wirklich? Spannend.
Manchmal.
Ich fand das krass gelöst über eine Suchterkrankung, über so eine spezielle Suchterkrankung, die Nische, den Winkel gefunden zu haben, darüber erzählen zu können und zwar bewertungsfrei, fand ich wahnsinnig gelungen. Ich habe tatsächlich einen Kritikpunkt, aber ich möchte erst Lenas Meinung noch hören, weil der ist mit einem Spoiler verbunden.
Okay.
Ich glaube, alles, was du sagst, was der Blurb hinten drauf, den finde ich eigentlich eine dreckige Story mit einem reinen Herzen. Und ich glaube, das ist genau
exakt, was passiert.
Was eben hilft, weil es aus so einer unschuldigen, in Anführungszeichen, Perspektive ist.
Ja, es ist fast, ich wollte gerade sagen, es ist fast, wie sie das beschreibt, es macht mir so fast kindliche Neugier, ja. dass sie einfach wissen will, was gibt's da noch, ja. was kann man alles noch machen ja. mit zwei Körpern oder mehreren.
Das ist auch Ikea-Effekt, dass sie das alles ergoogelt.
Und dann findet sie es aber immer wahrer. Ja. Ja. Nee, ich fand's auch, also ich fand's auch ein richtig gutes Buch. Es hat mich auch nicht horny gemacht. Also ich bin ja doch ein eher schamerfüllter Mensch und was? Habe mit sexuellen Handlungen manchmal meine Berührungsängste, aber fand, es ist kein Smut-Buch in dem
Nein,
Sinne.
Nein, es ist kein Pornobuch.
Also, überhaupt nicht. Aber also es ist sehr viel Porno drin beschrieben, aber auf eine sehr neutrale Sichtweise ja. irgendwie. Und ich finde, was du über Pornosucht gesagt hast, also klar, es ist immer so eklig. Und ich glaube, das erste Bild ist so, ja, jetzt halt so, keine Ahnung, ein 40-jähriger Mann, der so keine Frau abkriegt und deswegen ja, dann halt ja. so der Pornosucht verfällt. Also, dass es jetzt ein junges Mädchen ist sozusagen. Sozusagen Counter. Ein junges Mädchen, das eben dieser Sucht verfällt. Und gleichzeitig ist, glaube ich, Pornosucht auch eine Sucht, wo Leute sagen, ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Also
hör
es ist
halt
nicht,
auf.
Es
hör,
ist nicht Heroin. So, also da passiert ja, ja nichts körperlich. Ja. Ich schaue auch gerne mal an Porno. Bin ich jetzt pornosüchtig? Da halt auch zu zeigen, was auch die familiären Konsequenzen sind und ihre, ja. die gesellschaftlichen
und dass sie
Konsequenzen.
Trotzdem nicht aufhören kann.
Voll. Fand ja. ich toll.
Ich glaube, es hat mich von ihrer Faszination her, TMI an alle, I'm sorry, ihr seid selber schuld, wenn ihr hört, sehr dran erinnert, als ich mit so 14, 15 angefangen habe, Pornos zum Schauen und wie sie darüber denkt und wie sie das beschreibt, hat mich sehr an mich selber erinnert, voll. Wie so, was geht denn no alles? Und dann rutscht man aber sehr schnell ab, dass man denkt, ach so, klar, es muss auf jeden Fall Gewalt im Spiel sein, es muss auf jeden Fall immer das Dollste, Crazyste und erst dann ist cool.
Nee, aber das finde ich ist in dem Buch nicht so, weil sie ganz oft ja auch auf so Hardcore-Sachen stößt und dann aber sofort so in so eine Schockstarre
verfällt.
Ja, voll,
aber es ist auf anderen Seiten ist sie dieses, oh, das ist zu doll, das hört ja nicht auf. Auf der anderen Seite ist sie auch so ein bisschen fasziniert davon.
Ja, voll.
Und das hat mich sehr ja. an mich erinnert. Ja. Und der Stress, den sie dann ja auch hat, ist so, ich kann ja niemals von einem extrem jüdischen Ehemann verlangen, ja. diese Sachen mit mir zu machen. Ja. Woher soll ich aber dann wissen, ob ich das mag oder nicht?
Ja.
ja. Welchen Spoiler wolltest du machen?
Gleich.
Ja.
Davor noch zwei andere Dinge. Ich fand zum einen auch ein bisschen lustig, dass irgendwann zwischendrin überlegt sie sich so, verdammt, wie soll ich mit meinem religiösen Ehemann dann so tun, als könnte ich diese ganze Scheiße nicht, ja. weil ich weiß ja, wie es geil ja. wäre. Ja. Also, dass sie ernsthaft dann schon überlegt, verdammt, wie spiele ich dem vor, dass ich nicht weiß, wie ich seinen Penis in den Mund nehmen muss.
Ah, ein Körper.
Das war nicht super witzig. Zur Hotness noch. Ich bin überhaupt kein Mensch für Pornos. Pornos kriegen mich nicht. Egal wie feministisch und wie modern. Ich bin einfach kein Pornomensch. Und ich habe in dem Buch zum ersten Mal, also ich judge das auch null. Ich check's nur einfach nicht. Es ist wirklich einfach so, aha.
Ich weiß, dass wir da einmal drüber geredet haben und ich war so, wie machst du das denn dann? Und du warst so, Erinnerungen?
Ja.
Und ich war zu dem Zeitpunkt Jungfrau und war so, I wish.
Ja, oder auch Sachen selber vorstellen oder whatever, aber so dieses, hier sind Menschen, guck hin, Linde ist geil, kriegt mich einfach überhaupt gar nicht. Ja. Und ich habe beim Lesen zum ersten Mal verstanden, warum was mit Menschen ja, passiert, spannend. Die das gut finden. Ja. Dass ich zum ersten Mal so war, ah cool, so wie du es erzählst, verstehe ich, warum du das geil findest. Ja. Also es war so,
still not me though, aber.
Ja, also es war so, ja, ist einfach immer noch nicht mein Ding, aber vielen Dank dafür. Ja. Jetzt zu dem Spoiler-Kritikpunkt. Spoiler, keine Ahnung, wie das im Podcast, dies ist ein Spoiler. Und zwar habe ich tatsächlich, ich bin wütend.
Es ist Core Thriller, so, it's fine.
Wer ist der Mörder?
Naja, ich bin trotzdem, also ich spoilere jetzt komplett das Ende, also doch. Ja. Und zwar, was mich ein bisschen sauer gemacht hat, ist, sie hadert die ganze Zeit, es ist ja schon ein rebellischer Move, in einer chassidischen jüdischen Familie Pornos gucken und deine eigene Sexualität entdecken und Punkfreunde und so, es ist ja schon auch eine Geschichte von einer
allein zu arbeiten.
Genau.
Also sie arbeitet ja schon,
deswegen hat sie den Laptop. Eine junge Frau, die ihre Bedürfnisse entwickelt und das auch bewusst tut und sich schon auch loslöst von patriarchalen und religiösen Strukturen. Und dann ist das Ende des fucking Buches und auch so, oh, Suchterkrankungen, schon schwierig und sie kommt dann nicht weg. Dann ist das Ende des fucking Buches, dass die Erlösung des Ganzen ist und die Lösung des Problems, dass sie nur den richtigen Mann und den richtigen Schwanz finden musste.
Das finde ich aber, das habe ich nicht so gelesen.
Ich habe es komplett so gelesen, weil dann heiratet sie und dann bringt er sie dazu aufzuhören, Pornos zu gucken. Toll, toll, alles ist gelöst. Und dann ist ja sogar der allerletzte Moment im Buch und deswegen sage ich doller Spoiler, dass sie sich an ihn drückt und merkt, oh Mensch, das ist ja wirklich ein guter Schwanz. Und das ist doch nicht, ich sage es sehr plump, es ist viel besser. besser geschrieben. Ja. Aber das habe ich zugeklappt und war so, fuck you.
Nee, so habe ich nicht. Ich auch nicht. Ich fand das Ende tatsächlich gut. Also, so wie du es schreibst, ich habe nicht mehr genau die Formulierungen im Kopf. Ich weiß nicht, also ich glaube, man kann das auch so interpretieren, wie du es gelesen hast. Ja. Ich habe es eher so interpretiert im Sinne von, und das finde ich auch gut, dass es man nicht so eine feministisches Empowerment muss hundertprozentig sein. Sie muss jetzt sofort aus der Religion austreten. Sie muss ihre Familie verleumden und wegziehen und mit Punkleuten durchbrennen. Sondern es geht eben auch, dass sie die kleinen feministischen Errungenschaften, die sie hat, eben weiterhin behält, aber trotzdem eben halt noch in ihrer Religion ist, trotzdem noch ihre Kultur lebt, trotzdem nicht mit ihrer Familie bricht, trotzdem heiratet. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass es mal nicht so ein die Powerfrau, die kalt und bla bla bla.
Ja. Und ich lieb's, dass wir neben mir kriegen, wie die beiden Sex haben.
Ja.
Finde ich toll.
Ja.
Aber ich hab's auch eher so, sie denkt, das ist die Lösung jetzt. Nee, es ist die Lösung.
Naja, aber das dann schon, sie hat's ja dann auf einmal tatsächlich plötzlich, weil er gesagt hat, gib mir deinen Computer und dann war auf einmal keine Pornos mehr gucken, auch kein Problem mehr für sie. Und das fand ich, nachdem, wie die Sucht davor geschildert wurde, das hat mich im ersten Moment wütend gemacht, diesen Gedanken, den du gerade geäußert hast, hatte ich, also ich habe meine eigene Kritik schon auch selber wieder einrahmen können. Also ich kam dann auch zu dem Punkt, dass ich dachte, das ist jetzt auch ein bisschen fies von mir, dass ich von so einer eh schon sehr rebellischen Figur auch noch erwarte, dass sie das jetzt
da ist der Kater auf den Tisch gesprungen.
Also mir ist klar, dass das zu viel verlangt war von mir, von so einer rebellischen Hauptfigur dann die perfekte Rebellion zu erwarten. Ich habe jetzt aber den Übergang des Jahrtausends. Und zwar ist mir das tatsächlich, ich hatte dieses Buch zugeklappt und ich fand es ganz toll, wirklich. Mhm. Und ich fand es trotzdem ein sehr gut geschriebenes Ende. Ich war mehr sauer auf die Figur als auf die Autorin. Es ist keine Kritik am Buch, sondern eine Kritik an der Figur. Das ist ja gut, das ist ja toll. Und spannenderweise kam dann abends, meine ich, ein Link mit einer neuen Kolumne von Margarete Stokowski.
Wir reden weiter über untenrum frei.
Gleich. Tatsächlich war es eben nicht untenrum frei, sondern eine niegelnagelneue Kolumne, die sie geschrieben hatte zum Valentinstag. We love,
dass sie wieder Dinge schreiben kann.
Ja. Und zwar hatte sie zum Valentinstag eine Kolumne veröffentlicht, in der es darum geht, dass man Feministin sein darf und trotzdem Bock auf einen Blumenstrauß zum Valentinstag haben und dass Feminismus nicht heißt, dass man nur weil das Patriarchat Dinge für sich eingenommen hat, allen schönen Dingen Nein sagen muss und ob das jetzt der perfekte Blumenstrauß oder der perfekte Ehemann mit dem perfekten Schwanz ist. Meinetwegen, das hat nicht Margarete Stokowski geschrieben. Das ist, was ich jetzt auf dieses Buch beziehe.
Margarete Stokowski hat in ihrer Kolumne geschrieben, falls du eine Jüdin mit Pornosucht bist und diese Sucht mit dem perfekten Ehemann, mit dem perfekten Schwanz lösen möchtest,
it's fine.
Ist es okay.
It's still feminism.
We love you anyways.
Thema untenrum frei, was tatsächlich gut zu Schmutz passt, weil es ums untenrum geht.
Ja.
Ihre Einführung.
Es ist schon ewig her, dass ich das gelesen habe.
Mir auch.
Same. Und ich weiß auch noch, dass ich das gelesen habe, als ich auf jeden Fall bei meinen Eltern zu Besuch war, was sie noch mal wilder und passender angefühlt hat, als es in der ersten eigenen Wohnung zu lesen. Es ist jetzt kein Geheimtipp, so wie ich sage. Das haben wir schon verstanden.
Wirklich nicht.
Aber es geht ja auch gerade nicht um Geheimtipps, sondern vielleicht, also es ist ja auch schön, wenn Leute diese Folge hören und auch Teil des Nichtstreites sind.
Genau. Ihr dürft euch natürlich auch gern mit uns streiten, entweder in den Kommentaren unter dem Reel, das wir posten, oder in dem Buchclub, den wir auf Goodreads haben.
Oder auf YouTube.
Genau. Ihr dürft euch gern mit uns streiten. Ihr habt heute nicht recht dann. Aber gut.
Das war für mich, glaube ich, das war so das erste feministische Buch, das ich gelesen habe. Ich war noch wahnsinnig jung, als ich das gelesen habe. Und ich weiß nur, dass ich einmal in einem Backstage gesessen bin bei einem Poetry Slam. Und dann haben sie Leute drüber unterhalten, aber was ist jetzt das Label, das du benutzt? Bist du queer? Bist du bi? Bist du cis? Und ich bin da daneben gesessen mit 19 vom Dorf und war so, oh Gott. Und dann ist ganz doll um Feminismus gegangen.
Frau, Deutsch.
Und es waren so viele Fachbegriffe drin, dass ich gedacht habe, so Feminismus bin ich einfach zu dumm. Ich bin einfach zu dumm, Feministin zu sein. Und ich habe dieses Buch gelesen und war so, oh na. Oh toll, ich habe es verstanden. I get it. Und das war das erste Mal, dass ich mich so richtig mitgenommen und eingepackt gefühlt habe von einem feministischen Blickwinkel. Und das hat Margarete Stokowski geschafft.
Ich habe mich stark dafür eingesetzt, dass wir das Buch in dieser Folge besprechen, weil ich hoffe, dass dein Buch ähnliche Dinge macht, wie dieses Buch gemacht hat. es ist bei mir auch schon sehr lange her, dass ich es gelesen habe, aber bei mir war es damals so, dass mein damaliger Freund das gelesen hat und dann gesagt hat, hey, möchtest du, oder ich weiß gar nicht, ob es untenrum frei war oder das andere mit dem blauen Kreuz.
Kurz alle eine Sekunde zum Verarbeiten geben, dass Lena einen Ex-Boyfriend hat.
Ja, es ist so lustig.
Hatte er wenigstens Nagellack?
Nein, er hatte keinen Nagellack.
Aber Marx gelesen.
Nein, er war Rennradfahrer.
Das ist fast Nagellack.
Kein Diss an dieser Stelle.
Aber war es ein Rennrad oder ein Fixie?
Es war ein Rennrad, auch so sehr teuer, Carbon, ja. I don't know. Also er ist so, egal. Wirklich netter Typ, wirklich netter Typ. Auf jeden Fall. Mann, Leute! Das soll jetzt hier kein Diss-Podcast werden.
Nein.
Anyhow. Auf jeden Fall, ich glaube, ich weiß nicht, ob es untenrum frei war oder was ist das andere? Die Tage des Patriarchats sind gezählt oder so?
Die letzten Tage des Patriarchats.
Irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Hat der das gelesen und meinte, ich glaube auch, weil es irgendwie halt auf der Spiegel-Bestsellerliste war oder so. Und es war auch ein Punkt, wo ich mich noch gar nicht mit so feministischen Sachbüchern irgendwie auseinandergesetzt habe und gesagt habe, ja, okay. Also so, ich war so Bauchfeministin, glaube ich, zu dem Zeitpunkt und so ein bisschen halt mit der aktuellen politischen Lage beschäftigt, aber jetzt nicht auf so einem theoretischen Level. Und er hat es gelesen und meinte, er findet es super spannend und ihn würde es interessieren, wie es mir mit dem Buch geht. Und dann hat er mir das zu lesen gegeben. Und dann habe ich immer, wenn ich zu irgendwas Gedanken hatte oder eine Anekdote, eine Notiz an den Rand des Buches gemacht und dann haben wir das Buch gemeinsam nochmal besprochen und zum Beispiel, also was wirklich mein Hirn gesprengt hat, war die Tatsache, und ich glaube, es geht vielen Männern so, dass er dachte, dass so Finger zwischen, also Schlüssel zwischen die Finger so ein, nicht ein Gag ist, aber dass das tatsächlich Leute machen und dass auch ich das schon mehrmals gemacht habe, war für ihn so unvorstellbar irgendwo. Und, also, vielleicht ist unvorstellbar das falsche Wort. Also, er hat schon gecheckt, wieso man es tut, aber er wusste nicht, dass das tatsächlich ein Ding ist.
Und dass es normal ist.
Und das ist, ja, voll.
Ja.
Und da dann so drüber zu reden, und da war das Buch wirklich eine hervorragende Gesprächsgrundlage. Und ich finde die Idee auch wirklich, also Kudos an ihn, dass er die Idee hatte, das gemeinsam durchzusprechen. Also, es war so ein kleiner Buchclub, den wir da hatten.
Zu zweit.
Hot.
Voll. Voll.
Ist auch nichts anderes, als ihr in diesem Podcast macht. Nee. Was ist meine Rolle in dem Ganzen? Egal.
Du bist auch dabei.
Ich bin auch da.
Genau, und ich glaube, das ist, und ich weiß, es war kein Streit, aber es war ein gegenseitiges Blickwinkel austauschen und ein gegenseitiges Verständnis aufbauen, was sehr geholfen hat. Und ich hoffe ein bisschen, dass dein Buch vielleicht ähnliche Gesprächsanstöße geben kann. Ich weiß nicht, ob ich das Buch Onkel Manfred geben würde, also dein Buch. Keine Ahnung, ob er es liest, aber es ist vielleicht eine Gesprächsgrundlage, um gemeinsam ins Gespräch oder in den Streit zu kommen.
Mhm.
Genau. Ja. Und gleichzeitig waren wir uns beide einig und glaube ich, sind wir uns auch alle einig, dass das auch einfach gut geschrieben ist und sehr verständlich und sehr
funny.
Abholend,
ja.
Wie du meintest.
Voll. Ich habe tatsächlich, also alles, was ihr gesagt habt, ja. Ich hatte mit dem Buch eine Schwierigkeit damals und ich habe dies jetzt nochmal reingelesen für diese Folge, um zu gucken, ob ich die immer noch habe. Und zwar hat Margarete Stukowski ja Philosophie studiert und hat dieses Buch geschrieben zu Zeiten, zu denen sie noch einen feministischen Lesekreis veranstaltet hat, wenn ich das gerade richtig zeitlich verorte. Und was mich an so Büchern, und das ist jetzt ein bisschen lustig zwiespaltig, nachdem ich euch vorhin erzählt habe, wie viele psychologische Studien ich gelesen habe und auch im Buch erzähle. Aber
ist okay, wir lieben Doppelmoral hier.
Ich bin noch, ich versuche tatsächlich rauszufinden, ob es Doppelmoral ist. Aber auf Seite 8 wird Proust zitiert. Auf Seite 9 sind wir dann schon bei de Beauvoir und bis Seite 18 hat sie es geschafft, Hegel drin zu lassen, aber dann darf der auch raus. Und irgendwas daran hat mich damals, so wie du das gerade hattest, oh, ich bin zu dumm für Feminismus. Ich hatte das Gefühl, ich habe nicht genug Philosophie studiert. Ich hasse es, wenn Menschen mit PhilosophInnen kommen. Weil ich habe das in dem Buch nicht gehasst und ich weiß, dass Lena das auch gerne tut. Aber ich habe das Buch trotzdem wahnsinnig gerne gelesen und es hat trotzdem viel aufgemacht, was für mich wichtig war. Die Sachen, die wichtig waren, hat aber alle Margarete selber geschrieben.
Ja,
voll. Das waren nicht die Sachen, die sie zitiert. Immerhin, weil was ich gar nicht ausstehen kann, sind, wenn Leute so sagen, ja, das kennen wir ja schon von Proust und ich sitze damit so, habe ich nicht gelesen, hat dein Maul. Und sie erzählt jede Stelle nach, auf die sie sich bezieht. Also sie sagt immer schon, XY hat das und das gesagt. Und ich verstehe, dass man das zum einen macht, um zu sagen, ich erzähle hier nicht einfach, was ich mir gerade ausgedacht habe, sondern ich verorte das in einer Denkkultur, die es schon lange gibt. Ich verstehe auch, dass man damit auch einfach fucking Credits gibt und nicht sagt, diese geniale Idee hatte ich. Ich verstehe den Move und trotzdem macht mich linke und feministische
Streitkultur manchmal sauer, wenn man so, ja, sich so gegenseitig Philosophen um die Ohren knallt, weil ich höre klugen Männern schon oft genug beim Lautdenken zu. Vielen, ja, Dank. Ich weiß, dass die sich alle gerne laut denken hören. Warum schreiben wir sie auch noch auf? Und das hat nämlich auch dazu geführt, dass ich dieses Buch nur eingeschränkt Leuten in die Hand drücken konnte und dass das nur eingeschränkt war. Ganz viele machen das auf und sind so, genau, Hegel und Proust, du mich auch.
Aber ist das nicht, also ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ist das, ich habe das, hatte das Gefühl, dass das sehr viel im Vorwort war und dann nur noch vereinzelt in den Kolumnen selbst. Also dass das Vorwort ja so ein einordnendes Ding ist und die Kolumnen an sich, also es sind ja alles, hat sie die im Spiegel geschrieben? Ja, oder? Aus welcher Zeitung? Ja, nee. Egal, Kolumnen aus so einer Zeitung, die so wöchentlich erschienen sind. Und ich hatte das Gefühl, dass die schon eher so geschrieben sind, dass alle die verstehen und die so eine breite Masse abholen können. Und sie dann halt in dem Vorwort einmal so kurz ihr Philosophiestudium raushängen lässt, um voll eben den Weg aufzuzeigen.
Deswegen hatte ich eben extra, ja, nochmal nachgeguckt. Also es, ja, war schon im ersten Essay auch immer noch. Wie gesagt, das ist ja auch genau das, wenn man es Leuten zu lesen gibt, dann lesen die halt von vorne.
Ja, ja, voll.
Ja, ja, klar. So, ich verstehe den Move zu 100%. Ich, ja, will da eher sagen, die starken Parts fand ich die, wo sie, ja, sowohl über ihre persönlichen Erfahrungen als auch ihre Einordnung gesprochen hat. Ja. Und gar nicht so sehr, wenn sie mir noch gesagt hat, wen sie studiert hat. I know.
Ja.
Aber den Typen wollte ich gar nicht nochmal hören.
Ja. Ich glaube, da merkt man, dass unterschiedliche Leute unterschiedlich mit so Zitaten und so umgehen. Weil du dir denkst, dieser Zitat von dem, ich weiß nicht, wer das ist, shit. Mhm. Und ich lese das Zitat und bin so, ah ja, irgendjemand muss ja gesagt haben. Also sie muss dazu schreiben, wer das sagt. Mir geht es aber weiter Dinge gar nicht.
Mhm.
Und das sondern ist, ich lese nur das Zitat und bin so, aha, das ist jetzt wichtig, weil darum geht's. Und wer das gesagt hat und ob ich den kenne oder nicht, ist mir scheißegal.
Das ist auch was, wo ich einfach auch extrem empfindlich drauf reagiere. Also ich da weiß, ist es mir nicht nur in dem Buch so.
Du hast zu mir einmal den Satz gesagt, hä, du googelst nicht alles, was du nicht kennst. Und ich war so, nein, weil ich werde den ganzen Tag beschäftigt. Aber das ist, was du machst.
Ja.
So. Also ich check auch, dass du dann, wenn dir dann natürlich vielleicht ein Name nicht bekannt vorkommt, dann stresst die das.
Ja.
Me, null.
Das war null. Auch, ich glaube 2016 ist das ja erschienen, wenn ich das gerade richtig weiß. Das heißt, das war auch quasi, wie, da habe ich gerade so angefangen zu studieren.
Ja.
Und kam mir an der Uni dumm vor, weil alle an der Uni wahnsinnig akademisch waren und zu AkademikerInnen geboren wurden. Und dann sitzt man da und ist so, es tut mir leid, ich habe nicht schon im Alter von 2 Jahren studiert. und in der Zeit dann so ein Buch war einfach so ein bisschen so.
Ja. Also die Situation war bei mir genau die gleiche. Ich habe ja auch studiert und habe keine Ahnung von nichts gehabt. Aber ich glaube, mein Umgang damit war einfach, dass ich so, ja, muss ich nicht wissen.
Ja.
Ist mir egal.
Spannend.
Also streitet ihr da gerade etwa? Nee, ich finde es eben spannend, wie, dass mir das wirklich, mir ist das überhaupt nicht in Erinnerung blieben. Und ich merke das aber jetzt nur, wenn irgendwo ein Zitat steht, dann lese ich den Namen und entweder der Name sagt mir was und ich bin so, ah ja, cool, gut einzuordnen. Und wenn mir der Name nichts sagt, dann googelt ich nicht, wer das ist. Mhm. Weil es mir einfach scheißegal ist, sondern vor allem im sowas denke ich mir halt, ja, okay, das ist halt wohl wichtig, weil darüber will sie jetzt reden und der Rest ist mir wurscht.
Das war nur, ich glaube, es ist
aber
mir
aber I get it voll, was du meinst.
Es ist vielleicht mir jetzt auch nochmal doppelt auf und eingefallen, weil ich halt, und damit möchte ich gar nicht sagen, ich hätte es besser gelöst als Margarete Stokowski, das ist nicht, wo ich hin möchte. Nein, 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 einfach komplett andere Ansätze und verschiedene Bücher, aber ich habe halt für mein Buch wahnsinnig viel drüber nachgedacht, so ey, ich zitiere hier krass viel,
ja,
wie mache ich das?
Ja.
Damit es nicht klingt, wie müsst ihr wissen, sondern man muss nichts wissen, um ein Buch zu lesen. Und wenn man sich hinterher nichts davon gemerkt hat, ist das auch fein. Ich will, dass die Leute das
dann
lesen
hast
und
du
Spaß haben.
Das Geld ausgegeben.
Um das geht's. Eben auch.
Die 13 Euro?
13, ja.
Na,
eben. Schnapper.
2 Chai Latte. Das war toll, um das zu verkaufen nach dem Programm, weil dann geben da alle 15.
Ich hoffe es. oder kaufen das E-Book und da verdiene ich nichts dran. Naja.
aber 17,90 klappt bei mir auch ganz toll, weil dann gehen wir alle an 20 und dann sagen, ah, du kannst gerne eine Postkarte mitnehmen als Wechselgeld.
Ja. Aber deswegen hatte ich einfach...
So werdet ihr hier abgezogen, Leute. ja, weil man ansonsten an Büchern so viel verdient.
Ja, also, Wahnsinn. deswegen hatte ich da gerade einfach so viel drüber nachgedacht, wie man mir Bücher über Quellen und Dinge schreibt, ohne dass das überheblich und akademisch ist. Und Margarete ist auch nicht überheblich und akademisch. Ich bin nur auf Philosophen dreckig allergisch.
Ja.
Da bin ich zu sehr, glaube ich, im Hirn Naturwissenschaft.
Ja.
Und meine Lösung war halt, dass es einfach kackegal ist und alles, was man wissen muss, steht im Text. Und das ist plump und witzig. Und das ist natürlich einfach eine sehr persönliche Lösung.
Ja.
Aber also, ja. Ich weiß, alle aber, Lösungen sind ja auch legitim.
Ich weiß nur,
also grundlegend.
Nein,
also
Leben.
Nein, die Lösung von wegen, ich ignoriere es einfach und die Lösung von...
Das habe ich in Mathe ja, auch immer gesagt.
Manu.
Ich weiß so auch noch, als ich den Instagram-Account gefunden habe von Margarete Schukowski und so wahnsinnig positiv davon überrascht war, dass jemand, die hohe Literatur schreibt, auf Instagram trotzdem schreibt, mit aller Liebe, wie der letzte Bauer. Ohne Satzzeichen, ohne Groß-Kleinschreibung, mit naja und so, keine Ahnung, K. Ich habe das gefunden, die war so, oh mein Gott, eine Autorin, die kluge Sachen schreibt und ein Mensch ist hervorragend.
Das finde ich auch generell in den Kolumnen kommt das auch stark durch, dadurch, dass sie eben auch über so persönliche Dinge schreibt. Es ist sehr, ich finde es sehr nahbar.
Ja,
und es ist vielleicht, also keiner Rückbezug zu so Spitzenreiterinnen, dass es ganz oft eben die Einordnung von Alltagssituationen ist, die, wo super viele Leute anknüpfen können. Sowohl Frauen, aber halt auch Männer, die Frauen kennen, was alle sind, weil und so Mütter existieren.
Was ja eigentlich auch ist, was wir beide tun, Laura. Also ich zumindest fange, meine Comedy-Bits fangen auch, Comedy-Bits, als würde ich Comedy-Bits schreiben, meine Kabarett-Geschichten fangen meistens auch einfach,
meine Lach- und Sachgeschichten.
Lach- und Sachgeschichten. Comedy-Bits, wer bin ich denn, Laura Ermer? Also, ich fange ja auch eigentlich immer mit einem persönlichen Erlebnis an, das ich dann ausweite auf Sachen, an die man anknüpfen kann. Hm. Das ist ja exakt irgendwie unsere Arbeit auch ein bisschen.
Ja, ich zäume es komplett andersrum auf. Aber weil mein Schreibprozess ist ja tatsächlich, zum Beispiel mein komplettes Solo hat ja eine Argumentationsstruktur. Ja. Ich habe tatsächlich eine Thesenstruktur geschrieben. Und dann habe ich das gefüllt mit persönlichen Erlebnissen, damit Menschen nicht über meinen Kopf nachdenken müssen, sondern über meine Gefühle lachen können. Aber that's the trick. Aber genau.
Ihr also merkt, wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Aber best friends.
Aber alle Lösungen sind okay.
Ja.
Komm zu unseren Shows.
Deswegen, Amusement aber ja, Center. Am Ende ist der Weg auf jeden Fall immer das persönlich Erlebbare, weil die Leute leben ja.
Irgendwo müssen die Leute ja anknüpfen.
Ja.
Toll. Wir haben nur ein letztes
Thema. Das alle Menschen aus der Reihe können fällt. Anknüpfen. Thema.
Auch Thema Geheimtipp.
Ja, und alle Lösungen sind okay.
Stellvertretend für die ganze Reihe. Gebote von Panem.
Es ist wirklich, na, aber es stimmt halt. Also aber wir waren uns ja so alle einig, dass es ein geiles Buch, eine geile Reihe ist.
Es die ist ganze so Reihe ist ganz toll.
Famos. Für immer. Für immer. Bis zu meinem Sterbebett werde ich mir was drauf einbilden, dass ich das gelesen habe, bevor es cool war.
Same.
Ja. Wir sind doch der gleiche Mensch.
Wir haben den Erfolg quasi.
Ja. Weil ich weiß nur.
Safe.
Der richtige Hype ist mit dem zweiten gekommen und auf den dritten haben alle gewartet.
Ja.
Und ich habe den ersten gekauft beim Polo-Check im Pfarrkirchen.
Ah ja.
Zufällig natürlich. Weil meine Mama gerade beim Shoppen war und da gibt es eine kleine Bücherabteilung und da bin ich immer geparkt worden. Mhm. Und ich habe das gekauft an dem Tag, wo es rausgekommen ist. Und ich war so, das ist das Beste, was ich jemals gelesen habe.
Ich habe auch eine deutsche erste.
Ja.
Nämlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich es gelesen habe.
Ist auch scheißegal.
Ich weiß nur noch, dass
du einbilden. Ja.
Also better than average sind wir schon. Ich weiß nur, dass ich glaube, den zweiten oder den dritten habe ich parallel mit einer Freundin aus der Klasse gelesen. Wir haben uns dann immer so, wir sind mit dem Bus von der Schule nach Hause gefahren und dann haben wir gesagt, okay, wir lesen morgen noch bis Seite 120 und dann reden wir morgen im Bus drüber. Und dann haben wir uns nachmittags angerufen und waren so, sorry, ich bin jetzt schon auf Seite 170. Und sie war so, oh mein Gott, ich auch. Okay, dann lesen wir es fertig. Weil wir ganz dringend drüber sprechen wollten und nicht wollten, dass eine weiter ist als die andere.
Also es ist so ein sehr verbindendes Buch gewesen.
Ich glaube, mein Lieblingsteil ist der zweite.
Ja, ich glaube meiner auch.
Weil ich einfach die Arena
ganz
Arena toll finde. Und den Twist von, also sorry, wenn wir jetzt die Bude von Panem spoilern.
Ihr hattet
genug Zeit.
Was ist los?
Sorry. Das ist popkulturelles
einfach,
Wissen.
Aber, also ganz kurz, es ist ja tatsächlich jetzt auch zeitlich wieder relevant, weil im März der neue kommt.
Ja, und ich bin so excited.
Ich hab's so
Wir kriegen Bock. Die Vorgeschichte von Haymitch.
Ich hab tatsächlich die neuen, habe ich mich noch gar nicht, ich hab den Film nicht gesehen,
auch zu
ich
Recht.
Das Buch nicht gelesen.
Völlig zu Recht, war es bisher auch nicht
man
wert.
Braucht man aber macht Spaß.
Ja, das glaube ich.
Yeah. Ich finde das Buch schon.
Nee.
Da warst du ein bisschen kritischer
das als ich. Ich mochte das Buch nicht, den Film überhaupt gar nicht, aber auf die Geschichte von Haymitch?
Ja, da bin ich sehr gespannt.
Entschuldigung.
Also ich finde den zweiten am coolsten, weil erstens dieser Twist von, es ist egal, was ihr macht, es ist egal, ob ihr schon gewonnen habt, ihr seid nicht sicher. Wir können euch jederzeit wieder haben, wenn wir das wollen. Ja. Und dann müssen sie nochmal in die Arena und dann ist es eine fucking Uhr.
TikTok, 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 TikTok.
TikTok, sagt es auf Deutsch, glaube ich.
Ja, aber egal. TikTok ist lustiger.
Also,
Renegade, Renegade.
Toll, 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 toll. Aber insgesamt, es war ja eh die Ära der Dystopien, als das rauskam. Aber ich glaube, Panem hat mehr oder weniger angefangen damit. Ich glaube,
Panem war der Erste. Da hatten wir, woran hatten wir es? Als wir Kaffee trinken waren in Berlin, hatten wir es drüber. Hast du die Divergent-Reihe gelesen? Mhm. Das war für mich, die fand ich fast cooler, ehrlich gesagt. Also, ich fand Panem schon auch sehr, sehr gut.
Nee, Panem hat für mich gewonnen. Divergent war mir dann schon zu Sci-Fi.
Ich glaube, Seelen war ungefähr noch gleichzeitig.
Stimmt.
Das war ja
alles. Seelen waren Ticken zu früh, das habe ich nämlich nicht gelesen.
Es ist ja Stephanie Meyers, also Twilight und das Rausballern, toll. Und ich weiß nur, ich habe eine Freundin gehabt, die wirklich eskaliert ist auf das LG und dich, falls du zuhörst, ich glaube nicht, egal. Die war jedes Jahr im Fasching Katniss Everdeen.
Geil.
Und ich weiß noch, als wir den dritten, das haben ja auch zur Abwechslung mal die Filme richtig gut.
Ja,
voll.
Ich finde es immer nur unverantwortlich, dass sie den dritten Teil auf zwei Teile aufgeteilt haben. Das war einfach Geldmacherei, weil da ist eigentlich zu wenig passiert, um zwei Teile zu machen. Ist ja
immer massiv so. Gewhitewashed ist.
Das
wir lieben
sowieso.
Jennifer Lawrence, aber.
Ne? Aber ich weiß nur, dass wir diesen dritten Teil im Kino angeschaut haben und dann gibt es diese Szene, wo sie in der Kanalisation das Kapitol stürmen und man weiß, da kommen diese Monsterviecher.
Diese krokodilähnlichen
Teile. Und sie haben es geschafft, dass der Moment, in dem man drauf wartet, so lang ist, dass man trotzdem erschreckt.
Ja.
Aber wenn man es weiß.
Ja.
Und ich weiß noch, die Freundin von mir hat ihr Popcorn im ganzen Kino so aufgeteilt. Und es war das Beste, was jemals passiert ist.
Bedacht, so. Sie hat überall so Popcorn hingelegt.
Ich finde.
Und er war den Becher geschmissen und es war hervorragend.
Der Unterschied zu vielen Büchern, die zu der Zeit rausgekommen sind, die zum Beispiel Seelen und zum Beispiel Divergent, ist, dass ich diese Bücher heute noch lesen kann, also Panem, und sie sind immer noch fantastisch konstruiert und fantastisch geschrieben, während ich jetzt zum Beispiel Seelen brauche ich jetzt heute nicht mehr in meinem Life.
Ihr habt beschlossen, ich möchte es noch mehr lesen.
Ja, Divergent ist auch, also,
da war ich ja geschockt, dass das im Film Saoirse Ronan ist. I didn't know.
Ja, also Divergent ist auch, würde ich sagen, literarisch auf einem nicht ganz so hohen Niveau wie Panem. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Schundliteratur war. Die Filme Schund.
Nee, gar nicht.
Die Filme sind Schund. Da müssen wir nicht drüber reden.
Aber also
aber
alleine,
Panem,
ich weiß, ihr lest ja Jugendbücher öfter und lieber als ich. Das ist einfach nicht ganz so meins. Aber also, dass ich ein Jugendbuch heute noch lese und dann auch noch nicht nur aus Nostalgie, sondern weil es einfach wirklich, wirklich krass gut ist und sich auch gut gehalten hat.
Ja.
Und das ist mit Panem schon, also Panem, ich habe so ein paar Sachen, die lese ich, wenn es mir nicht gut geht.
Ja.
Also wenn ich Fieber habe oder vor Weihnachten, wenn ich melancholisch werde.
Oder wenn zu viel Welt passiert.
Dann auch ist Panem, glaube ich, nicht das Richtige.
Doch,
aber
doch.
Panem gehört zu dem, alle
ich
drei
kann dann halt vielleicht einen Film schauen, wenn du magst.
Alle drei.
Ja! Toll.
Genau, deswegen Panem, finde ich, ist wirklich, wirklich gut geschrieben. Und Jakob, LG, hat tatsächlich gar keinen Zugang zu Jugendbüchern. Mhm. Der hat in dem Alter keine Bücher gelesen.
Hat er überlebt?
Der hat in dem Klischee, ich lese jetzt Bukowski-Alter, angefangen. Ja, er war ein Typ. Und er ist ein sehr guter Typ.
Jetzt.
Nein, er war schon ein guter Typ. Aber jetzt ist er besser.
Than average.
Aber der hatte keinen Zugang zu Jugendbüchern. Und der hatte letztes Jahr eine super stressige Phase und war völlig überfordert. Und er liest heutzutage wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Aber es gibt halt so Zeiten, da hat man kein Hirn.
Ja.
Und ich meinte, ich schwöre dir, lies die Tribute von Panem. Ich
lese die auch nochmal jetzt.
Und er war so, oh, und Jugendbuch und keine Ahnung. Und es hat ihm so gut getan. Ja. Er hat die weggeatmet. Ja. Er meinte, das macht ja nochmal anders Spaß.
Ja,
die sind einfach krass gut.
Voll. Und wirklich, also das habe ich natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht checkt, was das politisch für ein Ding ist. Aber der Moment, wo sie nicht Snow erschießt, sondern die Präsidentin, ist mit der beste Plot-Twist in der weltweiten Literaturgeschichte, der mir ad hoc einfällt.
Ja.
Wieso habe ich gerade ad hoc? Wer bin ich denn? Der mir gerade aus dem Stand einfällt.
Ja.
Weil, und das ist auch im Film, finde ich, hervorragend gemacht, weil sie zielt die ganze Zeit auf ihn und alle wissen, der stirbt eh.
Ja.
Und dann zieht es einmal kurz nach oben und die Kamera geht so mit
Ja. Ich Toll. Finde, was in den Filmen schlechter gemacht ist als im Buch, ist der Verfall von Gale. Ja. In den Filmen checkt man nicht ganz so sehr, warum der am Ende wirklich nicht mehr so super ist. Ja. Und auch, warum sie am Ende so sauer ist. Also was der da zum Schluss hin alles verkackt, ja. Das kommt in den Filmen, finde ich, nicht raus, während man im Buch. Also ich fand immer diese Diskussion, ist man Team Peter oder Team Gale. Ich würde sie nach Büchern und nach Filmen unterschiedlich beantworten.
Ja, klar. Natürlich bin ich erst Team Gale.
Ja.
Natürlich, logisch. Wir hassen alle Peter.
Nein, aber was du ja meinst, ist, dass du, wenn man nur die Filme schaut,
dann könnte man sogar bis zum, dann könnte man am Schluss noch denken, ach, jetzt könntet ihr euch doch kriegen.
Ja,
wäre doch okay jetzt, krieg es doch rum.
Ja, ist halt auch sehr hot einfach.
Ja, ich glaube, das hilft auch nicht. Also, ich glaube, sie sind, also, Josh Hutcherson ist jetzt auch, Hutcherson?
Als ob ich weiß, wie der heißt, oder?
Peter ist jetzt auch nicht, das ist auch keine Schande für die Augen, aber also, ich glaube, es ist so ein,
das Short King.
Dass beide doch eher überdurchschnittlich gut aussehend sind, hilft halt auch nicht, dass man auf die Charaktere achtet, sondern ich glaube, es wird dann halt auch wieder zu so einer Typsache gemacht, wie bei Edward oder Jacob. Ja. So.
Was ich ganz toll finde, und da sind wir wieder bei unserer Schleichwerbung für Bibliotheken, die Hörbücher liest die deutsche Stimme von Katniss Everdeen.
Das wusste ich nicht.
Die Hörbücher werden gelesen von der deutschen Synchronsprecherin und es ist das Geilste. Ich habe die nämlich, ich glaube, vorletztes Jahr oder so, habe ich die alle als Hörbücher noch mit durchballert. Und es ist so geil, weil du natürlich, du kommst jetzt nicht, natürlich denkst du an Jennifer Lawrence, wenn du die Bücher liest jetzt. Natürlich hast du die im Kopf.
Und dann steht da die olivfarbene Haut und man ist ganz kurz so.
Aber da, das die gleiche Sprecherin machen zu lassen, war ein Genius-Move, Oettinger Verlag. Oettinger Verlag habe ich nie mit irgendwas auf dem Schirm, was die rausbringen oder so. Aber die haben die ganzen großen Banger. Tintenherz ist auch Oettinger.
Sind die nicht auch das Sams?
Das kann gut sein.
Die haben, die haben irgendwie, ich war auf der Buchmesse und es war kurz bevor der neue Tintenherz-Teil drüber rauskäme, über den wir nicht reden. Den hätte es nicht braucht. I'm sorry. I love you, Cornelia Funke.
Wir müssen gleich auch nochmal über diesen Panem-Teil.
Talk to me. Aber, und darum haben die auch einfach einen Dummy gehabt. Am Stand. Und es war so ein ganzes Regal und ich war so und ich bin da hingedacht, das ist Buchmesse, vielleicht ist es ein bisschen früher, es war so eine Woche davor oder so. Und ich bin da hin und ich war so fuck, und es war irgendwas mit dem Oktopus. Ich war so, fuck off. Aber dann habe ich...
Du, wer weiß, vielleicht, ne? Also,
dann habe ich die Woche
ich liebe Oktopus.
Ich weiß. An dem Tag, wo es rauskam, ist eine Lesung gehabt. Und da war natürlich in der Buchhandlung, wo die Lesung war, ein ganzer Tisch voll. Mm. Und ich war so, oh mein Gott, stimmt, das ist Hyde. Ich habe es vergessen zum Kaufen. Und dann hat mir der Buchhändlermann das geschenkt.
Wie sweet.
Ja. Bitte red mit mir über Panem X.
Weil
mit uns, Entschuldigung.
Ich lehne mich da jetzt mal zurück.
Den fand ich tatsächlich nicht mehr so gut geschrieben. Auch. Also es hat mich auch von der Story so ein bisschen, ich fand es etwas, wie halt so manche so Bücher, die man nach so einer sehr erfolgreichen Reihe dann noch nachlegt, dass man sich so denkt, weiß ich jetzt nicht, wie clever ist diese Story hier gerade noch.
Ja.
Also dass das von der Geschichte her irgendwie gar nicht so klug gewoben ist. Also ich fand es nicht annähernd so gut konstruiert wie die drei. Und ich fand es auch wirklich nicht mehr so gut geschrieben.
Ich glaube, da habe ich gerade den akuten Vergleich nicht, weil ich das schneller wieder vergiss und du hast das wahrscheinlich 5-mal gelesen. Ich habe es gelesen und du hast ja zum Beispiel gesagt, dass du es ein bisschen zu arg konstruiert fandest, dass das dann das ist, was Snow immer nur wütend macht, weil er hat früher das und das immer. Und das, so habe ich es nicht gelesen. Hm. Ich habe es gelesen als... Ah, oh mein Gott, jetzt ergibt alles Sinn, toll. Mhm. So, ich habe mich einfach gefreut. Ich finde es furchtbar, dass man den Film nicht schauen kann, wenn man das Buch nicht gelesen hat.
Ja, den versteht kein Mensch.
Und was mir aber wahnsinnig imponiert hat, ist, dass ich habe es teilweise gelesen und teilweise als Hörbuch gehört. Und das Hörbuch hatte 11 Stunden. Ich weiß es ganz genau. Und ich habe ganz viel Suse geschrieben. Mhm. Weil Suse, LG an Suse, wir lieben HDGDL. Suse in diesem Haushalt. Und ich habe ganz viel mit Suse hin und her geschrieben und irgendwann habe ich geschrieben, ich bin jetzt bei 10 Stunden 30 und ich finde immer noch, er ist ein decent human being. Ja. Mhm. Was kann auf eine halbe Stunde passieren, dass ich den hasse? Und goddamn, habe ich den gehasst nach dieser halben Stunde. Fuck off, Alter.
Yep.
Aber und deshalb, was mir an manchen Stellen, deswegen habe ich es als Hörbuch hören müssen, weil es mir ein bisschen zu langsam war. Ich war so, ich muss gar nicht alles über dein Studium wissen. Ich möchte wissen, warum du evil bist. Ich will wissen, warum du scheiße bist. Kannst du mal anfangen, scheiße zu sein?
Ich und nehme klar, an, dass das die Idee des Ganzen war.
Ja. Yeah. Und klar, braucht es das alles und bla bla bla. Aber wirklich diese letzte halbe Stunde Hörbuch, wie sie das geschafft hat, dass man von einem Typen, der einfach so ein bisschen zu eingenommen ist von, ich muss jetzt aber Snow sein und ich muss aber besser als alle anderen sein und diesem Druck von zu Hause, einfach zu einem Wichser wird.
Und das Witzige ist, im Film checkt man es nicht. Ja, also ich war mit Leonie im Film und Leonie meinte nach dem Film, HDGDL, und Leonie meinte nach dem Film, ich verstehe nicht, er ist doch okay, weil dieses, ja, er ist eben nicht mehr in Ordnung, wir hassen ihn jetzt, ja, kommt im Film, wenn man nicht zusätzlich das Buch gelesen hat, ja, einfach nicht durch.
Das ist ungünstig.
Ja, ich bin wirklich sehr excited
Thema auf Verfehlung.
Die Geschichte von Haymitch.
Ja, aber ich liebe Haymitch.
Ich will unbedingt wissen, wie er das gemacht hat.
Ja.
Es waren ja auch Jubeljubiläum,
ja,
oder?
Mhm.
Also es muss auch noch mal extra crazy gewesen sein. Ja. Ich hab schon Bock und ich finde Panem X besser als die Farbe der Rache zum Beispiel. Was ja auch, also was der vierte Teil von Tintenherz ist.
Also, habe ich nicht.
Also ich finde, es macht die Trilogie nicht kaputt.
Das finde ich,
braucht das vielleicht nicht unbedingt. Aber ich hab's ja gern gelesen.
Das ist das, was ich ihr zugute halte, dass sie eben nicht einen vierten Band in diesem Dreierpack geschrieben hat und jetzt doch noch mal Katniss und Peter, wie geht's ihnen mit 50?
Oder so die Kinder von Katniss.
Na, voll, gar kein Bock. So.
Sondern dass sie eben gesagt hat, diese so Geschichte. Das hat mich
dass sie zum Schluss Kinder gedrückt.
Ja.
Nee, ja, war jetzt nicht so. Egal, auf jeden Fall, dass sie diese drei Bücher genommen hat und gesagt hat, das ist eine fertige Geschichte.
Ja.
Aber da möchte ich auch nichts mehr sozusagen hinzufügen. Ja. Das ist fertig, weil es ist eine abgeschlossene Geschichte. Diese drei Bücher haben zack, bumm, wunderbar. Sozusagen. Und dann haben. Und
jetzt bastelt es nur außenrum ein bisschen.
Genau, und dann kriegt man halt eben Hintergrundwissen, was die drei Bücher aber ja auch nochmal besser macht, denke ich.
Sind wir uns einig, dass abgesehen davon, dass Katniss einfach für immer die genialste Figur aller. Also, wir haben, selbstverständlich hatte ich auch geflochtene Zöpfe und so.
Klar.
Aber abgesehen von Katniss, der geilste Charakter bis heute, sowohl in Film als auch Buch, Plutarch Heavensby, der Spielmacher, der dann in der Revolution die ganze Zeit schon weiß, dass die Präsidentin auch ein Spiel spielt und der am Ende quasi so, der entweder er tut überzeugend so, dass er die ganze Zeit die Fäden gezogen hat und die ganze Zeit schon Schach gespielt hat. Oder er hat
diesen Feuerbart, diesen Spitzen, das ist doch der, oder?
Nee, das ist der erste
Spielmacher. Ah, das ist der Evilis, ja.
Der zweite Spielmacher,
sorry.
Ja, du hast der recht. Erst die Präsidentin unterstützt.
Ja.
Und dann aber, nachdem sie die Präsidentin ermordet und so, ihr Katniss so einen Brief zusteckt. So,
ich bin eine Effie Trinket-Fangirl.
Ja, eh.
Muss ich sagen.
Also ich habe ehrlich gesagt, mit Katniss konnte ich nicht so super viel anfangen. Ich war ganz großer Fuchsgesicht-Fan. Ich fand Fuchsgesicht ganz großartig. Mhm. War mein absoluter Favorite. War begeistert von ihr.
Und Rue.
Ja, aber Rue muss man mögen. Also Rue ist ja geschrieben, dass man sie mag.
Ja, und es macht es nicht weniger.
Nein,
das
natürlich,
hat tatsächlich auch, obwohl ich die Filme 100-mal gesehen habe und die Bücher 100-mal gelesen habe, als ich die Bücher jetzt nochmal gelesen habe, hat es schon wieder mein Herz gebrochen.
Natürlich. Mhm. Natürlich.
Ja, auch Teil 3 mit Prim. Ist, also, die sind ja bewusst so.
Ja.
Das Aua.
Ja. Allein das Ganze am Anfang, wie sie ihr so erklärt, dein Los ist einmal da drin.
Ja.
Einmal, Baby Girl, it's not gonna happen. Kein Problem, kein Problem.
Haha.
Ups. Wirklich. Also,
und da merkt man wieder, Statistik ist gemein und deswegen sollte es verboten werden.
Statistik?
Ja.
Verboten?
Ja.
Okay.
Das Fach oder
alles.
Wahrscheinlichkeiten?
Alles. Wahrscheinlichkeiten abgeschaut.
Okay. Ich versuche mir das weltlich vorzustellen.
Das sind also Bücher, die wir alle ganz, ganz toll gefunden haben. Ihr habt jetzt entweder Zeit, die Filme nochmal zu schauen, die Hörbücher nochmal zu hören, oder ihr kauft euch die Bücher und lest die, wenn ihr noch nicht gelesen habt.
Ihr dürft mit uns streiten, ihr dürft uns aber auch sagen, dass wir recht haben.
Ja.
Und ihr dürft meins vorbestellen.
Vorbestellungen sind wirklich wahnsinnig wichtig für Bücher. Please, du vorbestell.
Alle gegen alle. Es erscheint am 13. März.
13 Euro sind 2 Chai Latte. Das kann man schon mal für ein gutes Buch ausgeben. Das einen schlau macht. Das ist Uni-Intensivkurs in billig.
Ja.
Denk und in cool
und funny.
Wirtschaftlich und effizient.
Und bis wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Yay.
Und bis dahin wünsche ich euch ein herzliches.
Wow. Wow, wow, wow.
Das war schlecht gepfeift. Gepfiffen.
Gepfiffen.
Ich fand's wunderschön.
Dankeschön.
Danke, dass ich da sein durfte.
Danke, dass du unser erster Gast warst.
Gerne.
Schreibt uns gern, wenn ihr vielleicht hättet als Gäste.
Ihr vielleicht hättet? Gerne hättet.
Gerne hättet.
Wenn ihr vielleicht als Gast bei euch zu Hause habt. Schreibt uns mal.
Wer sitzt denn so an eurem Tisch?
Hau, whatever. Nun hau, wie du sagen würdest. Nun hau. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bye, bye.
Bye, bye.
Adieu mit Ö.